Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich ganz besonders freue, denn ich habe den Mann hier, der an der Schaffung von etwas beteiligt war, was ich immer wieder gerne gesehen habe und immer wieder gerne rezitiert habe, denn ich würde sagen, ist es zu viel verlangt zu sagen, du bist einer der Väter vom jungen Max Zander. Hallo Stefan.
Hallöchen, hi, hör mal, vielen Dank, dass ich hier sein darf, geile Sache, und vor allem über den Clown zu reden ist wirklich legendär.
Total, total. Ich habe, könnte ich ja mal kurz vorstellen, ne? Stefan Barth, ne? Du bist Autor, du bist Drehbuchautor, Buchautor, du hast auch,
genau.
Unter anderem gibt es sogar ein Blatt und Gold, ist zum Beispiel ein Film auf Netflix, wo du das Drehbuch geschrieben hast beispielsweise und du hast Romane geschrieben und solche Geschichten, ne?
Genau, ja, da habe ich das Drehbuch erst geschrieben vor 15 Jahren, dann den Roman rausgemacht, weil wir den Film nicht gemacht gekriegt haben, dann kam Netflix, plötzlich haben wir den Film gemacht und Ja, und seit 2015 schreibe ich halt neben der Drehbucharbeit, was halt so mein Tagjob ist, ne, schreibe ich halt auch noch Romane und habe inzwischen, glaube ich, 15 Bücher veröffentlicht, glaube ich.
Ja, es ist total beeindruckend, wie viel du schon veröffentlicht hast. Du hast auch so eine Western-Reihe, die du...
Ja, richtig, das ist ja mein großes, Western ist ja mein Ding, ich bin ja praktisch Western, alles, was ich schreibe, ist irgendwie Western. Blood and Gold haben wir ja auch so gepitcht, immer als Western im Zweiten Weltkrieg. Und ey, das umtreibt mich halt immer. Da gibt es übrigens auch eine geile Clown-Folge, da kann ich gleich was zu erzählen. Eine reine Western-Folge, habe ich Hermann abgeschwatzt. Genau, und die Romane, die schreibe ich seit jetzt 2001, das ist die Western-Romane. Und da schreibe ich gerade den 9. Das ist wirklich so mein absolutes Lieblingsding.
Das ist super, das ist wirklich super. Ich wünschte, ich würde mehr lesen. Weißt du? Das ist
ja, dann hättest du jetzt 14 Bücher gelesen können.
Bist du denn hast du Hörbücher zufällig?
Ja, dass ich 3 davon gibt als Hörbücher.
Ja gut, dann kann ich.
Sind jetzt noch. Nicht so geil, aber finde ich von den Sprechern, das könnte noch besser sein.
Ja, komm. Nee, das ist super. Nein, über was ich mich ganz besonders freue, neben deiner großartigen Vita und der Menge, die du geschrieben hast, das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, hast du, und das hat mich als erstes gepackt, du hast 18 oder 19 Folgen der vom Clown geschrieben.
Ja, ja, ich glaube, es waren 19. Ich sage mal 20, aber ich glaube, es waren tatsächlich 19.
Also,
das war mein allererster Drehbuchjob.
Ja, witzigerweise variiert auch die Zahl. Es gibt sie mal mit 18 und mal mit 19 Folgen. Und um nochmal zu sehen, ne, das war eine RTL-Action-Serie von 96 bis 2001, in 6 Staffeln produziert, 44 genau. Folgen. Der großartige Sven Martinek hat den jungen Max Zander gespielt. Ja. Der Clown wurde, nachdem, du weißt ja, ein Mann und seine Maske gegen das Unrecht, weißt du, hier Freund tot und so, jetzt alleine, Familie tot und böse Organisation und pipapo, jetzt gehe ich los und räche mich. Dafür, dass er als Lonely Wolf konzipiert war, hat er aber noch 2 beste Freunde, mit denen er relativ unmaskiert unterwegs ist. Das ist mir wieder aufgefallen.
Das ist so herrlich.
Das ist so großartig, weil ich habe jetzt in Vorbereitung hierauf die erste Staffel mir im Prinzip nochmal angesehen von der Serie. Und du hast wirklich fast der Hälfte der Folgen, was du als Autor beteiligt. Und da ist meine erste Frage: Wie schafft man es dann als so junger Autor, an eine RTL-Action-Serie zu kommen, 96 oder 97 dann, die
97,
so teuer war?
Ja.
Die so teuer war.
Nee, das war Glück und Hermann Joa, das ist der Produzent, ne? Das ist ein ehemaliger Stuntman gewesen. Der ist dann selbst Produzent geworden und der war Produzent der Serie. Und der ist halt, der arbeitet sehr unkonventionell oder der hat sehr unkonventionell gearbeitet damals und macht es wahrscheinlich heute immer noch, wobei ich glaube, er ist ein bisschen raus aus dem Geschäft. Das war so, ich hatte dann ein Seminar gemacht in Amerika, ein Drehbuchseminar. Ich hatte eigentlich Film, Fernsehen in Bochum studiert und wollte jetzt irgendwie in diese Branche reinrutschen, aber lieber als Autor, nur das lernst du halt beim Film-Fernsehstudium Bochum nicht. Ne? Hätte ich wahrscheinlich lieber nach Ludwigsburg auf die Filmhochschule gehen sollen, aber das wusste ich damals nicht. Naja, aber ich bin durch dieses Seminar, das war so, ne, habe ich Geld für bezahlt und die das gemacht haben, es war auch eine tolle Zeit, 2 Wochen in Los Angeles, war ein super Spaß. Und die beiden Mädels, die das Seminar veranstaltet haben, die haben eine Agentur gegründet, um Autoren zu vermitteln, weil das war ja gerade so die Zeit, wo das Privatfernsehen so aufblühte, so mit, ne, eigene Fiction, eigene Serien. Und der Hermann Joa, die hatten diesen Clown-Film gemacht. Und das war damals der erfolgreichste Fernsehfilm aller Zeiten. Der hatte irgendwie 96. 8 Millionen.
Ja.
Genau, der hatte wie 8 Millionen Zuschauer. Und ich weiß auch noch, dass ich den Trailer gesehen habe und dachte so, Alter, das gibt's ja nicht. Aus Deutschland.
Deutschland. Ja, genau.
Sowas.
Ja.
Dann habe ich aber den Film gesehen und dachte, oh weia. Ja. Also hast du gemerkt, geschrieben hat da keiner irgendwie vernünftig, ne? Aber die Action war halt toll, ne? Die Handlung war komplett schwachsinnig, aber die Action war toll. So, und dann habe ich das vergessen. Und nach diesem Seminar waren wir halt zurück in Deutschland und unsere jetzt Agentin dann, also die damals dann unsere Agentin wurde, war selbst noch sehr jung, die hat gesagt, ich versuche mal Kontakt herzustellen. Und die rief dann an, mich und den Christian Zübert, mit dem habe ich viele dieser Folgen geschrieben, den kennt man auch. Der, ne, der hat Lambok, die berühmten Kifferfilme gemacht, Lambok und Lombok. Ein paar andere Sachen und hatte jetzt übrigens auch einen gigantischen Netflix-Hit mit Exterritorial. Ja, ist noch viel erfolgreicher als unser Film Blood and Gold, aber das nehmen wir mir nicht übel, weil er unser guter Freund ist.
Ja, ist alles super, so macht
Nein, ist wirklich toll. Und Christian und ich, wir haben uns auf dem Seminar in Los Angeles kennengelernt, der ist aus Würzburg, ich aus Hagen im Ruhrgebiet und wir haben dann sind bei Hermann Joa vorstellig geworden und der sollte jetzt im Auftrag von RTL aufgrund des erfolgreichen Films diese Serie machen. Und ey, dann sind wir da hingegangen, wirklich zwei Hirbels, die noch nichts gemacht hatten, ja, außer so ein paar Schreibproben. Und dann hat er gesagt, alles klar, ihr seid jetzt meine Autoren. Dann hat er uns damals, wollte er uns noch ein Monatsgehalt zahlen. Wir haben ein Büro gehabt, wir haben eine Wohnung gehabt in Köln, hat er uns alles bezahlt. Das war das Geile an dem, der war immer bereit, auch für alles zu zahlen. So, ne? Der, und dann hat er sich zwei so absolute Greenhorns reingeholt. Aber das sprach auch für ihn. Ne? Der war also völlig locker. Naja, und dann waren wir plötzlich da, die Autoren. Er hatte noch so einen älteren Head-Autor von damals Cobra 11, mit dem er aber nicht klarkam. Ne, das hat er ja dann auch produziert. Ja. Mit dem, und der war dann irgendwann raus und dann waren der Christian und ich waren dann wirklich 2 Jahre lang die Haus- und Hofautoren und hatten dementsprechend also exklusiven Zugang auch. Das heißt, wir haben immer geschrieben, dann ist es immer sofort zu den Redakteuren gegangen. Also wenn Hermann gesagt hat, ja, finde ich gut, dann waren wir bei den Redakteuren und deswegen haben wir halt in der kurzen Zeit so viele Bücher schreiben können und haben dadurch halt auch im Prinzip erstmal nochmal so das Handwerk nochmal ganz neu gelernt. Ne?
Ja, also, ich hab mir die Anzahl der Folgen auch so angesehen, wo dann so drin steht, erste Staffel gleich Folge 3, 4, 5 hintereinander und so.
Halt, ja. Ne?
Und dann ist es aber gegen Ende, ich war dann ein bisschen überrascht, als ich gesehen habe, was, 6 Staffeln? Irgendwann habe ich die Serie so ein bisschen aus den Augen verloren und habe dann gedacht, in der letzten Staffel hattest du dann nur noch die erste Folge mitgeschrieben von der.
Ja, ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wie das mit den Staffeln war, wie das aufgeteilt war. Ich weiß nur, dass wir haben dann Christian und ich haben halt wirklich da unser Büro gehabt. Erst in Ossendorf, dann in Hürth, da in diesem so ein altes Hochhaus, ne, wo sie auch immer unten drin war praktisch die Autobahnpolizei von der Cobra. Die Büros waren da drin.
Weil das war ja so, Action-Konzept hat das ja das war ja so in den 90ern, war ja Alarm für Cobra 11 erst das Ding und dann in diesem Fahrwasser kam ja auch so der Clown und später so Sachen wie die Motorrad-Cops wäre weg.
Genau, und Wilde Engel gab es auch noch.
Ja, und eine Sache, da muss ich dich aber später, da kann ich dich eigentlich gleich drauf ansprechen, sonst ist ein guter Freund sauer, wenn ich es nicht mache. Du hast auch eine Folge Lasko, die Faust Gottes, geschrieben.
Oh ja, natürlich.
Bitte, das sag war, mir das, was dazu, bitte.
Nein, Lasko war auch geil, weil das war, wie gesagt, das war der Producer bei Lasko, der hat später Cobra gemacht, deswegen habe ich später auch nochmal Cobra geschrieben ein bisschen. Der, keine Ahnung, wie der wieder auf mich gekommen ist, wahrscheinlich einfach durch den Clown, ne? Da wusste er halt. Und da habe ich nur diese eine Folge geschrieben, dann war auch, glaube ich, die Serie mehr oder weniger vorbei. Das war lustig, da war ein ganz netter Regisseur, der Producer war nett und der Mattis, der die Hauptrolle spielt, ist ein super Typ. Ja, den hatten wir tatsächlich auch beim Casting für Blood and Gold. Der ist ja wirklich so aus dieser Kampfsport-Schauspielerszene in Deutschland. Man wundert sich, da gibt es so viele talentierte, gute Leute. Da ist der Mattis, ist ja schon ein alter Sack fast, ja. Das ist der Hammer. Also die drehen alle international, ne? Auch die ganzen Fight-Designer. Du glaubst gar nicht, was es hier für eine Szene inzwischen gibt an Action-Leuten, die aber alle international arbeiten, weil wir immer noch nicht diese verdammten Filme machen.
Ja, das war auch, glaube ich, das Neue daran, dass man so im deutschen Fernsehen so Mega-Action-Sachen hatte. Weißt du, weil ich habe, weißt du, als Kind der 90er, weißt du, da war schon Alarm für Cobra 11 schon krass, weil man so sagte, sonst ja, kanntest du, weiß ich nicht, die Wache kanntest du und Großstadtrevier und so. Weißt du schon, da fängt schon das Intro mit, wenn der Schutzmann ums Eck kommt und so, weißt du, da weißt du schon, was dich erwartet halt. Ne? Das war so kein Vergleich zur Ami-Produktion halt. Ne?
Genau, und das war halt das, was die halt anders machen wollten.
Genau, und ich war nie so der Cobra 11-Fan, so, weißt du, aber der Clown hatte mich von Anfang an gecasht, nicht nur wegen Diana Frank, das ist auch, also ehrlich gesagt, das ist auch ein bisschen, aber tatsächlich, sondern, ja doch, ich bin da sehr seicht, was das angeht.
Da kann ich auch eine gute Geschichte
zu erzählen. Ja, aber, und dann war das so, ich mag so dieses, ein Mann und seine Maske gegen das Unrecht und so, weißt du, und dachte mir so, das in Deutschland, und damals, und ich fand es auch jetzt an vielen Stellen überraschend unpeinlich, ehrlich gesagt. Ich habe es eher gefeiert, als dass ich vieles peinlich. Ich hätte gedacht, oh, wenn du es heute guckst, wird es vielleicht einiges sehr cheesy sein, aber ich empfand es jetzt auch gar nicht so.
Ich müsste es halt auch mal wieder gucken. Ich habe mir die Folgen irgendwann mal alle, die habe ich alle irgendwie auf dem Stick, ja? Also oder irgendwie habe ich glaube auf meinem Laptop hier oder halt, man kann es ja eh auf RTL jetzt, man kann es ja RTL eh alles Plus, gucken. Ja. Das läuft ja auch im Ausland hoch und runter, ne? Das ist ja auch ein Riesenhit in Frankreich und so gewesen und es läuft ja immer noch hoch und runter, ne? Das war halt damals echt so ein Ding, das unterschätzt man so auch überhaupt in Europa. Da gab es so eine Art von Serien nicht, ne? Also Das ist dann erst so aufgekommen. Und das war wirklich auch das Geile, also für den Christian und mich erstmal als Autoren, erstmal, weißt du, dass wir direkt unser Zeug umgesetzt sehen konnten, ne? Und dann dabei auch viel gelernt haben, nochmal über das Schreiben und wie man überhaupt in der Produktion arbeitet. Und dann musst du mit Schauspielern dich auseinandersetzen. Und also haben wir wirklich überhaupt das Handwerk erst nochmal gelernt, ne? Und wie gesagt, da bin ich dem Hermann Jo auch auf ewig dankbar für, weil der hat uns einfach da reingeholt, ne, und hat einfach zwei so Typen eine Chance gegeben. Und und der Rest kam dann von selbst. Ne? Das ist wirklich, wirklich geil.
Aber es war, weißt du, jetzt auch so im Rewatch und mit dem Blick zurück, was es zu der Zeit im deutschen Fernsehen so in Polizei oder in so solchen Serien lief. Was hattet ihr Vorbilder? Also ein bisschen Batman ist drin, machen wir uns nichts vor. Ein bisschen Batman war schon drin und so, aber
wahrscheinlich. Der Witz war ja, also wenn du sagst Vorbilder, der Witz war ja, dass die Idee war ja schon da, ne? Das war ja von Hermann.
Ja.
Also ich weiß gar nicht, wer das damals geschrieben hat, diesen Film. Und dann, da gab es ja diese Prämisse und dann hatte dieser ursprüngliche Head-Autor da, der von Cobra kam, der hatte dann so eine Art Bibel geschrieben, ne? So eine Serienbibel, die war aber so ganz banal. Ne? Und das war aber, also Action-Konzept war immer so, die ganzen Leute da und auch Hermann Johr vor allen Dingen als ehemaliger Stuntman, die haben halt immer nur auf amerikanische Filme geguckt, ne? Und wollten sowas einfach übersetzt nach Deutschland bringen. Ne? Und klar, und der Clown, ohne dass wir da, glaube ich, je drüber gesprochen haben, aber das war natürlich, ja, Batman, das war ja wie so eine Superheldengeschichte ohne Superheld, ne?
Ja.
Und
ja.
Das war auch immer total witzig, immer mit dieser bescheuerten Maske, weil, wie du sagst, er gab überhaupt keinen Sinn. Ständig hatte er die Maske, dann hat er die Maske auf, wieder ab, wieder auf, wieder ab. Dann wolltest du ja auch Sven Martinek mal sehen. Ja, ja. Und dann war die Maske an sich auch immer so ein bisschen albern. Ja. Ja,
aber weißt du, was ich witzig fand? Auch das im Rewatch. Die Maske hatte er, wenn er dann als der Clown unterwegs war, hat er sie überraschend oft an. Also heute, glaube ich, würde man das nicht mehr so machen, weil guck dir Sachen wie Mandalorian an, wo sie ab der zweiten Staffel gemerkt haben, oh, Pedro Pascal ist so beliebt, den müssen wir ganz oft zeigen. Und ich fand eigentlich, ganz so schlimm war das gar nicht, zumindest in der ersten Staffel nicht. Also glaubhaft getragen, finde ich. Also er hat sie nicht permanent abgezogen, um mal zu sagen, oh, mal kurz Luft holen und ich bin Sven Martinek, sondern vielleicht hat man es auch gemacht, um den Stuntman da so ein bisschen zu kaschieren und so, aber ich fand, er hat es glaubhaft getragen. Was ich ehrlich gesagt viel witziger fand, war, dass er halt da wirklich mit der Maske seine Identität, um zu schützen, aber andererseits sagt er ja, er ist so ein Lonely Wolf, hat alles verloren, aber er ist dann mit seinen Besten, mit Hobbs und Claudia,
Dobbs,
mit seinen
beiden Besten,
Dobbs. Mit Dobbs, genau, Dobbs, Gobbs, oh Gott, Hobbs, mit Dobbs, dem Hubschrauberpil, dem Dominic Santini quasi von...
Genau.
Da sind wir bei Airwolf eindeutig und mit Claudia, dann sind die aber mit dir unterwegs. Also wenn du sagst, ich trage eine Maske, damit man mich nicht erkennt, aber ich hänge mit meinen beiden Schwibbrüdern und Schwestern und meiner Freundin zusammen. Das fand ich super.
Ehrlich. Ja, es gab ja noch einen dritten, das war ja zwar witzig.
Ja, Dobbs, ne?
Dobbs, genau. Dobbs, den Hubschrauberpiloten, dann Diana, die Journalistin, also Diana, wie hieß sie überhaupt die Rolle?
Claudia Diehl hieß sie.
Claudia, die Journalistin, da war immer, wenn wir verbrauchen, dann Claudia mit dem Laptop aufgeklappt. Ah, ich habe was rausgefunden. Ja. Und dann gab es Ludowski, den Anwalt. Der Schauspieler, der auch unter kompletten Größenwahn litt und immer dachte, die Serie würde sich um ihn drehen. Es war herrlich.
Er war aber nur die ersten beiden Staffeln dabei.
Das war auch tatsächlich so, weil, also wie gesagt, der hat, ich weiß gar nicht, lebt er noch?
Ich habe es eben überprüft, er lebt noch, ja.
Okay, ich hoffe, er hört das nicht. Nein, der war halt, aber da merkst du, das war halt ein Schauspieler, ich glaube aus dem Osten, ne? Das war halt so ein Schauspieler und Schauspieler sind ja gerne mal auch ein bisschen schwierig und der schrieb dann zu Beginn der Serie dann so einen Fax, das habe ich noch irgendwo in Hagen bei meiner Mutter rumliegen, dann so an den Produzenten, jetzt ist das Baby geboren und er hätte ja von so vielen Zuschauern gehört, dass Ludowski ja die Lieblingsfigur sei und bla 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 und was natürlich völliger Bullshit war, aber der litt halt an kompletter, ne, das ist so typisch und irgendwann war es dann so, dass der Hermann Johr, unser Produzent, reinkam und meinte, könnt ihr ihn bitte sterben lassen? Und wir so, ey, überhaupt kein Problem. Und zwar die Folge, die haben wir geschrieben, das war dann so eine Doppelfolge, glaube ich, mit so einem afrikanischen Killer. Und Christian und ich hatten so einen Heidenspaß und dann haben wir da eine mega blutige Sterbeszene geschrieben, ne, wo der Ludowski wird auf so einem Parkdeck von diesem afrikanischen Killer abgestochen. Und dann haben wir im Drehbuch steht dann, er schleppt sich über das Parkdeck und zieht eine riesige Blutspur hinter sich her. Und wir haben uns halt richtig, richtig gehen lassen, richtig Spaß. Und dann flog irgendwann die Tür auf und dann kam der Executive Producer, also der ausführende Produzent, Axel Beer, kam rein und sagte, seid ihr bescheuert? Ihr wisst doch, alles, was ihr schreibt, genauso drehen die das. Ich kann keine meterlange Blutspur haben. Wir sind RTL Viertel nach acht, ja. Es war super witzig. Ja, und ich weiß, es war damals auch sehr schwer, diesen schwarzen Killer zu besetzen, weil zu der Zeit gab es wenige schwarze Schauspieler in Deutschland. Ne? Der war dann auch tatsächlich, ein Engländer oder weiß der Kuckuck was.
Ja, ich fand das, also ich musste auch ein bisschen lachen, als bei Joseph Ludowski als Ausstiegsgrund tatsächlich hier auch auf Wikipedia steht, auf einem Parkdach erstochen. Steht hier in Folge 16.
Ende genau, zweite Staffel. Das war ja eh so ein Ding, das merkst du, das war so eine Figur. Ich sag mal so über das Konzept der Serie, Entschuldigung, Schluck, so richtig nachgedacht wurde da am Anfang nicht, glaube ich. Und du merkst dann ja beim Schreiben, dass du sagst, ständig hast du diesen alten Sack, der war ja im Prinzip so eine Verbindung, irgendwie der Anwalt, der dann auch mal wieder irgendwie schlauen Verbindungen zur Polizei herstellen konnte oder so. Aber du brauchtest den halt nicht und der hat irgendwie genervt, ne? Weil du hattest den Dobbs, den Piloten, Diana Frank und dann hast du noch diesen Anwalt. Und ich glaube, da kamen viele Gründe zusammen, ne? Dass der, glaube ich, ein bisschen genervt hat. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass ihn als Figur halt, den zu bedienen, war halt immer irgendwie überflüssig.
Was halt witzig war, dass der eigentlich im Pilotfilm, es gibt ja zwei Pilotfilme, einmal diesen von 96, richtig, diesen ursprünglichen, und dann gab es nochmal einen Pilotfilm, also der
heißt auch Pilot 2. Für die Serie dann, genau.
Genau, der ist ein bisschen, ehrlich gesagt, gar nicht so viel krass anders, aber er ist homogener mit dem Rest, was danach kam. Ist auch verständlich, wie so ein
Der sieht auch besser Pilot. Aus, er ist auch er besser sieht, inszeniert.
Aber, da ist, das stimmt, aber da ist der Ludowski ja noch Polizist. Da ist er Polizist und der wird dann quasi, ja, pass auf, man vertraut ihm dann nicht und er wird dann so also quasi eines Verbrechens beschuldigt und Max hilft ihm dann und pipapo. Und dann am Ende des Pilotens sagt er zu seinem Chef bei der Polizei, der dann so der Jäger wird quasi, so wird es impliziert vom Clown, ich trete übrigens zurück und ab sofort bin ich Anwalt, denn ich habe auch Jura studiert. Und dann deutet er auf die gegenüberliegende Hauswand und da steht Max, also der Clown steht da und er ist mein erster Mandant. Und dann steht da oben Sven Martinek mit der Clownsmaske und ruft runter, und wenn Sie eine Frage an mich haben, wenden Sie sich an meinen Anwalt.
Ernsthaft?
Das ist Alter. Das ist das Ende vom zweiten Pilotfilm. Ich habe schallend gelacht. Und dann geht er auch einfach, Ludowski, einfach so aus diesem Gespräch weg. Und dieser Polizist, sein Chef, dem er ja quasi gekündigt hat, steht dann unten und ruft dem hinterher, ich werde dich eines Tages kriegen, Clown. Keiner kann hier die Gesetze in die eigene Hand nehmen. Und dann kommt Dobbs angeflogen und hält mit dem Hubschrauber oben neben dem Teil und er, also der Clown geht quasi rüber und er fliegt dann mit ihm im Hubschrauber weg. Und dann endet der Pilotfilm, in dem die Loopings machen mit dem Hubschrauber.
Stimmt.
Und dann immer sagen, Dobbs, nein, nein, und dann,
ich habe ja, das war dieser gesagt, infantile aber Humor, ey.
Du, mich hat das wirklich jetzt auch wieder gepackt. Ich fand das, ich habe wirklich schallend gelacht. Vielleicht nicht an den Stellen, wo es immer gedacht war, aber mir hat es wirklich Spaß gemacht. Mir hat es auch Spaß gemacht, Claudia zu, ich sage nicht nur, dass es natürlich Diana Fang eine wunderschöne Frau ist, aber die kriegt auch die, die habt ihr aber auch die größten Knarren, die ihr gefunden habt, in die Hand geschrieben, oder?
Ja, teilweise ich, da kann ich mich ehrlich gar nicht, ja, natürlich. Es war ja eben, also das war ja wirklich für uns, das war halt die größte Spielwiese, ne? Und ich bin ja sowieso so ein Action-Freak gewesen, deswegen war das auch die geilste Art, um in dieser Branche anzufangen, für so eine Serie zu schreiben, ne? Und es war wirklich, wir hatten da komplett freie Hand. Es war immer so, wir konnten uns, je größer, desto besser, ne? Ob es dann hinterher so umgesetzt werden konnte, war eine Sache. Aber erstmal beim Schreiben richtig die Sau rauslassen. Und manchmal war es dann auch so, dass den der Stunt-Abteilung die Stunts irgendwie zu popelig waren, ja? Die wollten halt immer, mehr und größer. Und wir haben ja dann so einen Schwachsinn, ich weiß, so eine völlig schwachsinnige Nummer, da gibt es irgendwie so eine Geldübergabe, ja, und dann lässt sich der Clown von einem Kran an einem Bungee-Seil runterfallen,
ja,
reißt dann praktisch dem Gangster wieder das Geld aus der Hand und fliegt damit hoch, ja.
Ja.
Und ich weiß gar nicht, wo er dann eigentlich wieder landet, weil eigentlich würde er dann dran hängen, aber das haben wir da wahrscheinlich geschickt umgangen. Also es war wirklich immer, je absurder, desto besser.
Ich kann es ja sagen, es war auf einmal ab, das Band. Er braucht es nur wieder zurück und dann war er auch sofort ohne das da.
Ja, ja, das waren auch so Sachen, da konnte man, ne, da wurde überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht. Also,
aber ich darf ich dir noch eine Szene aus diesem Pilot, aus dem zweiten Piloten beschreiben, wo ich sage, das war so für mich ein Moment. Er scheint ja, der Clown scheint ja zu Beginn auf so einer Art Fernsehturm oder so gewohnt zu haben.
Ja, richtig.
Genau,
so war das ursprünglich gedacht, genau.
Gar nicht auffällig. Auf jeden Fall hat er wie Batman oder in den 2000er Jahren dann Angel oder bei Torchwood die Crew oder so, weißt du, so von der Held guckt, steht versonnen alleine oben auf diesem Deck und guckt auf die Stadt runter, ne? Und dann hat er diesen Commissioner Gordon-Moment halt mit Ludowski, der dann plötzlich hinter ihm steht und sagt, ich muss mit dir reden. Ich habe da was, wo du mir helfen kannst. Und dann gehen die beiden in diesen Turm rein und gehen beide an ein Buffet, was da unten bereit steht und machen sich dann so Sachen auf, während sie reden. Weißt du, der Ludowski macht sich so ein Ei auf und so. Das hat mich das so gesagt. Du hast doch nicht sofort wenn ein Kumpel zu dir kommt und sagt, ey, ich möchte mal mit dir reden, geht ihr dann sofort an das bereits von dir vorbereitete Buffet?
Natürlich. Weißt
du, wo gekochte Eier stehen und so.
Ich habe immer ein Buffet mit gekochten Eiern hier.
Das ja, und da klar. War das auch so, weißt du, da hat er so Waffen an denen. Wenn du merkst es aber, dass das so rein in diese Kulisse einfach nur so reingestellt wurde und so
halt. Ja, das war halt, das meine ich, ne? Da hat keiner, also da waren wir noch nicht beteiligt, aber da hat keiner drüber nachgedacht, ne? Also es war denen so scheißegal. Also es war auch so völlig, völlig drüber und das auf so ein realistisches Level zu hieven, war nie Thema. Und da, was natürlich dann auch mal, heute lachen wir darüber, weil es wirklich so absurd ist, ne? Aber das war aber auch dieses Unschuldige, was es so geil gemacht hat, ne? Es war halt so naiv, unschuldig, so in der ganzen Art, ne? Das war auch, du musst dir vorstellen, das war ja echt so die Anfangszeit und auch diese Produktionsfirma, das war ein, der Hermann Johann, der hatte mal, glaube ich, so einen Traum gehabt, der wollte, dass das alles wie so eine große Familie war, ne? Und der wollte auch überall so die Hand drauf haben und so und das war schon echt cool, ne? Und da ging es nur darum, dass das geil ist und fett und Action und weißt du, mit Sinn und Logik musste man da nicht kommen. Was auch teilweise echt schön war. Ne? Also ich weiß, wir haben mal eine Folge geschrieben, der Christian und ich. Also es war ja dann wirklich der Vorteil, dass wir einfach machen konnten, was wir wollen. Und wir hatten dann, und wir waren ja auch immer beeinflusst von irgendwelchen Dingen, die wir gesehen haben. Und das war damals, glaube ich, zu der Zeit lief ja Leon der Profi oder sowas auch im Kino.
Stimmt,
ne?
Ja.
Mit Jean Reno. Und dann haben wir eine Folge geschrieben, da haben wir gesagt, wir machen auch sowas mit so einer Profikillerin, die hieß Todesengel. Ja, über so eine ehemalige jugoslawische Scharfschützin aus dem Bürgerkrieg in Jugoslawien, die jetzt hier ist und dann ist sie, ich weiß gar nicht, dann ist sie irgendwie da verwickelt in irgendwelche Killeraufträge, aber natürlich ist sie dann hinterher zusammen mit Sven Martinek. Und da war der Hermann so begeistert, dann kam der wirklich in unser Büro, wir hatten dann so ein Exposé geschrieben, so 5 Seiten, ne? Und das machen wir sofort. Und er will, dass Esther Schweins die Hauptrolle spielt. Ja? Und weil er irgendwie auch unter anderem auf Esther Schweins stand.
Wer nicht?
Dann haben wir ruckzuck dieses Drehbuch geschrieben und dann haben wir Dann hat er uns alle zum Essen eingeladen, zu sich nach Hause, auch Esther Schweins. Ja, und der wohnte damals auf so einem riesen Bauernhof irgendwo in Hürth, also ein gigantisches Anwesen. Also der hatte auch so dieses Ganze, weißt du, ich bin jetzt beim Film und muss so, ne? Aber auf der anderen Seite auch total bodenständig, ne? Also ganz erdiger Typ so und überhaupt keine affigen Allüren so, ne? Mhm. Dem ging es wirklich immer nur um die Sache da, ne? Und das war wirklich geil. Da haben wir da alle gesessen mit Esther Schweins und so. Und es ging einfach darum, dass wir das so ein bisschen schön reden, ne? Weil er wollte unbedingt, dass sie diese Rolle spielt. Hat sie dann auch tatsächlich getan, ne? Und dann haben wir dann noch auf dem Gelände, dass die Produktionsfirma damals war, bevor sie nach Hürth ging, war sie in Köln-Ossendorf auf einem alten Kasernengelände. Und auf diesem alten Kaserngelände haben wir auch gedreht. Mhm. Da gab es dann diese Hangars, wo Dobbs immer war mit seinem Hubschrauber.
Ja, ja, ja.
Und dann haben die da kurzerhand für eine Eröffnungssequenz paar Steintrümmer hin und dann waren wir im Jugoslawienkrieg. Ja?
Das waren also, die 90er.
Ne? Da hat man einfach sowas gemacht. Ne? Und das war halt einfach nur ein Haufen Schutt.
Oh, das war ja sogar in den 90ern aktuell.
Ja, richtig.
Ja, das war...
deswegen war das total... das war super, ne? Und so einen Scheiß konnten wir da machen. Und,
aber das hört sich ja nach totaler erzählerischer Freiheit an, weil du vorhin gesagt hast, wenn du was schreibst, musstest du auch immer so aufpassen, die machen das genau so, also wenn du jetzt geschrieben hättest, weiß ich nicht, eine Armee mit 100.000 Leuten kommt, das wäre wahrscheinlich nicht gegangen, aber du konntest schon, wirklich, ihr hattet wirklich schon absolute so erzählerische Freiheit.
Ja, ja, vor allem, weil da uns, wie gesagt, da hat uns niemand reingeredet, ne, weil da gab's auch niemanden Kompetenten, außer uns. Du hattest halt nur die Redakteure von RTL und die waren aber auch damals, das war alles, die wussten halt auch irgendwie, der Hermann Johr, die wussten halt, was sie von ihm kriegen und die sind ihm da auch nicht allzu sehr auf den Sack gegangen. Ne? Du hast ja so Fernsehredakteure, die müssen ja dann auch irgendwie brauchen eine Daseinsberechtigung, ne, und müssen dann irgendwie was dazu beitragen und sagen dann, ja, das finden wir aber unglaubwürdig oder das ist zu brutal, weil nach 8 oder so, ne? Mhm. Solche Sachen. Aber die haben uns auch relativ in Ruhe gelassen. Also das heißt, auch er als Produzent hatte da ziemliche Narrenfreiheit, was den Clown betraf. Und Christian und ich konnten uns da halt echt so austoben und einfach lernen auch, ne? So beim Schreiben, also wir waren ja der Meinung, wir können das schon ganz gut, aber wie gesagt, wir hatten ja vorher noch nie was gemacht und umgesetzt. Da lernst du erstmal nochmal ganz anders, wie das funktioniert. Und wir mussten dann teilweise auch, weil es gab halt nicht wie heute, das war also wirklich, das war wie so ein Kindergarten, ja.
Das hört sich aber toll an, ehrlich gesagt.
Ja, dann weißt du, oh, die Schauspieler sind unzufrieden. Hermann hat aber keinen Bock, sich mit denen auseinanderzusetzen. Also hat er Christian und mich ans Set geschickt und dann saßen wir da, ja, mit Sven Martinek und Volkmar Kleinert und dem Arnsnofer, der den Dobbs gespielt hat.
Ja.
Und der Sven war immer super, ne? Der war also mir immer der Liebste und auch der Netteste, ja.
Ist das so, ist wirklich so ein, ich kann mir das richtig vorstellen, dass der wirkt auch in Interviews immer sehr nett.
Ja, ja, der ist total, der macht ja jetzt so mit seine Lebensgefährtin.
Tierarzt und so.
Ja, ist ja der, erstmal macht er sowieso Serien ohne Ende, ne?
Und also Xenia Seeberger ist halt zusammen.
Nee, schon lange nicht mehr.
Oh Gott, da habe ich einen alten Stand.
Lange.
Weißt du, ob Xenia Seeberger frei wäre? Nein, aber...
Ja, keine Ahnung. Nee, der ist mit jetzt einer Frau zusammen, die macht so, hier, weißt du, Selbstverbesserungen hier. Werd ein besserer Mensch, verbessere deine Liebe. Und Sven hatte jetzt irgendwo, das war in der Zeitung, habe ich in der Bund gesehen, er hatte jetzt sein erstes eigenes Seminar gemacht für Männer. Beziehungsseminar. Aber er ist schon hauptberuflich, glaube ich, weiterhin Schauspieler, ja.
Ja, ich glaube, ZDF-Serien, so Tierarzt, Dr. Dings.
Ja, ja, und Morden, im Norden war er sehr lange, zusammen mit diesem Ingo Neujoks. Ja, ja, der hat es zum Glück weitergemacht. Naja, aber dann haben wir da teilweise gesessen, ne, und dann, ich meine, du musst dir vorstellen, ich war 29, Christian war 25. Mhm, ja. Und dann, ja, das ist alles scheiße, was ihr schreibt, die Drehbücher sind furchtbar und... Dann sagte der Thomas Arnsnofer, und ich werde jetzt nicht da reingehen und diesen faschistoiden Satz sprechen. Ja, und Christian und ich saßen da so, oh, okay, ja. Aber da lernst du halt auch mal so, mit solchen Dingen umzugehen. Und es war lustig. Also sowas hat es ja ab und zu mal, ne, weil wir halt da so die Haupthirbel waren, ne. Mit der Zeit kamen dann auch viele andere. Der Hermann hat ja auch, der wollte immer so richtige Schreibfabriken. Der hatte immer so ganz witzige Ideen, so industrielle. Der hatte, als wir da hinkamen, es gab die Formel für den Clown, die war, der Clown ist Action plus coole Sprüche.
Ja, du, genau. Und das macht es zeitlos, sage ich dir.
Genau. Und das war die Formel, die stand auch in der Serienbibel. Und dann gab es tatsächlich, dann hat er irgendwann eine, kein Witz, dann hat er eine Karteikarte, also eine Kartei anlegen lassen mit coolen Sprüchen. Da gab es extra eine Alte, die war dafür angestellt, die flog da immer ein. Also es ist auch so absurd, wenn du denkst an Kohle, ne? Aber das war dem halt wichtig. Und wir haben immer, Christian und ich haben immer gesagt, deine Kartei kannst du dir irgendwo hinstecken. Unsere coolen Sprüche machen wir selber, ja?
Ja, ja.
Wir brauchen keine. Aber andere vielleicht nicht, ne? Da gab es ja auch andere, also so freie Autoren. Und das war auch ganz witzig mit der Action, ne? Also so Action zu schreiben, macht mir und hat auch Christian wahnsinnig Spaß, ne? Also die Action bis im Detail zu schreiben, auch wenn die hinterher vielleicht anders gemacht wird, weil du kannst es so nicht umsetzen, bla bla bla, und dann passt es halt wieder an und so weiter und so fort. Aber es gab halt tatsächlich so Autoren, die waren dann der Meinung, sie müssen die Action nicht schreiben, weil das macht ihr Action-Konzept, und die schrieben dann, hier bitte Stunt einfügen. Ja? Wo ich dann gesagt habe, was bist du für ein Autor, ja? Berufsehre, das ist doch das Geilste, das zu schreiben und sich auszudenken und nicht einfach hinzuschreiben, hier bitte Stunt einfügen. Also völlig, völlig behämmert, aber solche Leute gab es halt auch, ja. Und ich habe das geliebt, mir diesen Schwachsinn auszudenken, ja. Das war großartig.
Ich muss sagen, die Action, das, was ich jetzt nochmal gesehen habe, die ist auch wirklich immer noch geil. Also die ist auch, also bei manchen habe ich gedacht, also haben die, da musste jetzt noch mal eine Explosion auf die Explosion drauf. Weißt du, das ist so Michael Bay im Fernsehen
gewesen. Ja, ja, genau. Und das war auch völlig wurscht, Realismus aus dem Fenster. Das war halt so herrlich.
Weißt du, es gab da so eine Szene, da ist dann der Clown, bevor er dann in den Kampf ging, ist er aber erst nochmal oben mit so einer Art Magnetschwebeding erstmal durch die Halle geschwebt, um dann zu dem Kampf zu kommen, wo ich auch gesagt habe, die drei Schritte hätte er auch unten gehen können. Aber so, mit dem von oben dann runter, ist natürlich noch geiler und so.
Ja, genau, es ging halt immer nur um Effekt und Coolness. Vieles haben die sich dann ja oft, wie gesagt, dieses Stunt-Team war da auch sehr kreativ, haben die sich dann vor Ort, wenn die gesehen haben, okay, hier gibt's das und das, da machen wir das einfach noch, ne? Also das Da war wilder Westen. Aber das Geile war, mit der Freiheit kann ich nochmal, da komme ich hier zu der Western-Folge. Es gab dann irgendwann mal so einen Punkt, das war ja auch 90er, John Woo, ne?
Ja.
Ja, sieht John Woo, zwei Knarren, Tauben und so, auch schwer angesagt. Waren wir natürlich auch sehr begeistert von. Und ich als Western-Freak habe immer gesagt, ich will eine Western-Folge schreiben. Und dann haben wir dem einfach ein Treatment geschrieben, was wie ein Western war, also wo im Prinzip es kommt so ein Texas Ranger à la Chuck Norris, ne, so ein Walker Texas Ranger, kommt da nach Kölle, weil der irgendeine Olle sucht, ne, eine Killerin, die aber natürlich im schwarzen Leder rumrennt und mit dem Cowboy-Hut, völlig wurscht, er auch, ja, bei ihm würde man das ja auch noch kaufen, ne, Walker Texas Ranger, das auch. Also es war auch schon wieder so mit Realismus aus dem Fenster, egal. Und am Ende gibt es dann halt so eine Reminiszenz an Spiel mir das Lied vom Tod, ne, wo Martinek steht da, Dobbs ist auf seinen Schultern, Schlinge um Hals, Apfel im Mund, wenn Martinek umfällt, wird Dobbs sterben, gleichzeitig richten alle Knarren aufeinander, so John Woo-mäßig, ne? Und das war großartig. Und dann hatten wir da so einen wahnsinnig geilen jungen Regisseur, der halt auch Filme machen wollte und so und halt Filmfreak war. Und dann hat er, wir haben eine Schießerei da drin, die ist so wie ein Face-Off.
Ja.
Zu einem Lied von Björk, ja.
Ach, krass.
Wie Ballett mit Tauben und in so einer Fabrikhalle mit so gigantischen Papierblöcken, die dann zerfetzt werden. Und also es hat der, ich vergesse gerade seinen Namen, wie hieß der Regisseur? Der hat das so geil gemacht, der hat es so toll gemacht. Und wir haben dann noch eine Folge geschrieben, die war auch völlig absurd. Da hatten wir so ein, die hat dann derselbe Regisseur inszeniert, da war der Pitch, dass irgend so ein durchgeknallter, reicher Arzt, der hat immer Obdachlose entführt und denen die Organe entnommen und dann verkauft. Ja?
Okay.
Und dann haben wir gesagt, dann wird aber der Sven, also der Max Sander, wird da gefangen genommen und unter Drogen gesetzt. Das war dann auch Matrix, war auch die Zeit. Und dann muss er so den Weg wählen, rote Pille, linke Pille. Und hatte so total wirre Visionen, so, weißt du, so im Drogen und die Schwestern, die trugen alle so Lack und Leder.
Ja.
Und das war aber selbst Hermann und auch RTL vor allem echt too much. Ja. Also mit dieser Lack und Leder, kam alles noch von dem Regisseur dazu. Damals mussten wir echt diese Lack und Leder Folge mussten wir zum Drittel erstmal neu schreiben. Weil RTL gesagt hat, auf gar keinen Fall.
Aber damit hatten sie ein Problem, mit dem Rest nicht.
Ne? Ja, genau. Und diese Western-Folge, ist ja völlig, die gucken am Anfang, gucken die Eldorado, also alles so mit auf die 12. Ne? Aber du konntest halt alles.
Aber das hört sich an, als ist es so gewesen, du hast einen Kinofilm gesehen und hast gesagt, geil, da mache ich eine Clown-Folge zu.
Ja, und das war ja
das
auch.
Ist doch Wahnsinn.
So hat ja auch Hermann Juha funktioniert. Das war mal das beste Beispiel ist, der hatte dann in Hürth, hatte da so ein Büro. Da gab es für, wenn du in sein Büro kamst, gab es nur einen Stehtisch, weil er der Meinung war, dass die Leute so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne haben, wenn sie sitzen, deswegen ja. sollen sie stehen. Er ja. hat aber die kürzeste Aufmerksamkeitsspanne von allen gehabt. Ja. Und dann an der Wand hinter ihm waren so 8 Fernseher so aufeinander, wie man sich das so vorstellte, wo die ganze Zeit irgendwas lief. Naja, und dann rief er irgendwann so, ah, komm mal in mein Büro und so. Er war in Amerika und er hatte die Titanic gesehen. Und dann sagt er, ich will, dass der Clown so ist wie Titanic.
Ja, kein Problem.
Ich weiß aber genau, was er meinte. Ne? Ja. Der hatte, hat sich manchmal da nicht so ausgedrückt. Er meinte halt, er wollte diese Emotion.
Ja. Ja.
So, also, ja. weil das hat ihn halt auch total gekriegt. Ne? Und das war auch das, was wir halt immer versucht haben. Wir haben dann auch zu der Zeit hat er auch Tarantino, war ja auch gerade noch ne, so die Hochzeit. Und haben Christian und ich eine Szene geschrieben, wo Dobbs und Max im Auto sitzen, Döner fressen, weil sie irgendwie warten oder jemanden beobachten so und reden dabei über den Döner, warum das jetzt gut ist. Alter, und dann ist der auch, und da waren die so begeistert. Ja, und das dann kam Hermann auch ein, und ich will mehr Döner in den Drehbüchern. Ja, also einfach sowas. Ne? Der hatte halt so einen Instinkt für die Sachen, die er auch selber gut fand und die er im Kino gesehen hat. Und Christian und ich konnten da halt einfach alles ausprobieren und alles machen.
Es hört sich für mich wie ein absolutes Novum in den 90er Jahren im deutschen Fernsehen an, ehrlich gesagt. Also ich kann mir das kaum vorstellen, dass das noch woanders so eine Freiheit...
Nee, glaube ich auch nicht.
Du, es gab... hast du was mit der Robin-Hood-Folge zu tun gehabt, wo er im Mittelalter ist, der Clown?
Die habe ich geschrieben, na klar.
Entschuldige bitte, dass ich das... Kannst du mir kurz erzählen?
Ja, das war wirklich geil. Ja, das war aber lustig. Das war bei RTL, das war ja Millennium, ne? Der Jahrtausendwechsel. Und genau. Dann hat RTL irgendwie hatten die Idee, dass sie von all ihren Serien Spezialfolge machen zum Jahrtausendwechsel.
Okay.
Auch von den Soaps, auch von hier Gutzeiten, Schlechtzeiten unter uns und so. Und ich weiß nicht, was die damals noch so hatten. Und halt auch der Clown. Und ich weiß nicht, wie das an uns kommuniziert wurde, aber wir waren so, ja okay, denkt euch mal was Verrücktes aus. Na, dann haben wir halt gesagt, er wird mit der Zeitmaschine ins Mittelalter geschickt. Und dann gibt's dann halt den bösen Grafen, also Robin Hood-mäßig, genau.
Ja.
Die müsste ich auch mal wieder, die würde ich gerne sehen.
Absoluter Wahnsinn. Ich hatte erst Ausschnitte wieder davon gesehen und hatte die auch schon ganz vergessen. Und dann dachte ich, es muss doch irgendwie aufgelöst sein, dass das irgendwie so ein Fiebertraum ist. Am Ende wacht Max Zander in der Dusche auf und sagt, alles gut oder so. Oder ich muss krank gewesen sein. Aber es wird wirklich mit einer Zeitmaschine durchgezogen.
Ja, ja, das war nicht. Das war einfach so... gut, es war jetzt ja, wie gesagt, so ein Spezialding in allen Serien also ich meine, einfach Sachen, oder einmal war es dann auch, weil der Producer, ne, also der so das Daily Business macht, der hatte irgendwie gute Beziehungen nach Portugal, weil er da auch ein Haus hatte, ne?
Ja.
Und dann hieß es auf einmal, komm, wir drehen jetzt eine Doppelfolge in Portugal. Da haben Christian und ich eine Doppelfolge in Portugal geschrieben, sind dafür auf Kosten von Action-Konzert nach Portugal gefahren, wurden da die ganze Zeit durch die Gegend kutschiert, haben uns so portugiesische Produktionsleiter, haben uns dann Drehorte gezeigt, wo wir sagten, hier, das könnt ihr benutzen zum Schreiben, ne? Also da können wir drehen. Ey, und dann haben wir da so eine Doppelfolge mit Hartmann, ja, mit so einem Ex-Söldner oder so geschrieben, total geil. Waren wir eine Woche in Portugal und haben da gelebt wie die Königin Frankreich und haben diese Folge rausgehauen, ja.
Großartig, oder? Wirklich
ja, absolut. Ja, es war toll.
Absolut großartig. Ich habe, wie gesagt, bei dieser Robin Hood-Folge, da hat mein Hirn ein bisschen ausgeschaltet. Weißt du, also, na, das fand ich
einfach... Ich habe mich vergessen, denn du hast mich jetzt dran erinnert.
Ja, und mit dem Sprung, auch natürlich auch so ein Bungee-Jumping-Sprung dann von der Burgmauer und all sowas. Und es kann aber kein Bungee-Jumping-Seil gewesen sein. Er hat ein normales Seil genommen, aber egal. Weißt du, großartig.
Ja, ja, und dann auch der Aufwand, ne? Was da, das ist alles so aussah, oh Gott, ich muss das unbedingt gucken, ey. Ich muss das unbedingt sehen, das ist ja so witzig.
Ich habe noch, ich habe da noch so ein paar andere Fragen. Du hast vorhin die Maske erwähnt, ne? Ich muss sagen, ich finde die Maske aus verschiedenen Gründen irgendwie ganz geil, weil sie einerseits natürlich im ersten Moment muss man drüber lachen, aber es ist halt ein Clown, weißt du?
Ja.
Und ich meine, weißt du noch, was der Grund war für diese Maske? Oder?
Nee, keine Ahnung, weil das war ja, wie gesagt, das hat er ja schon in seinem Movie gemacht. Und ich kann mich nicht erinnern, ob da je drüber gesprochen wurde, warum es diese Maske sein sollte. Ich glaube, ich würde auch behaupten, da hat nie einer drüber nachgedacht. Das war einfach so, ja, Clown ist geil. Mhm. Also, weil so hat das echt oft funktioniert da, ne? Das war halt so verrückt. Das sind so Sachen, über die man sich so ein bisschen lustig gemacht hat. Und gleichzeitig war es aber auch einfach so, das war das Geile. Diese absolute, wie gesagt, Naivität, aber im positiven Sinne und Unschuld, mit der du da an solche Sachen rangehen konntest, ohne dass du ständig irgendjemand hinter dir stehen hattest, der gesagt hat, oh nee, das geht aber nicht und so, das geht nicht. Also ich habe, glaube ich, also eigentlich kannst du sagen, nie wieder, also so innerlich für so ein Thema so viel Freiheit gab wie bei der Serie. Ja.
Es gab keinen festen Erzgegner, den er hatte. Ne? Ich habe immer so mal, in der Folge gab es den, in der Folge den, aber sowas wie der Joker oder so, den er über die ganze Serie als Gegner hatte, so, es gab den Harlequin, da musste ich sehr lachen übrigens, hast du auch geschrieben.
Ja, genau, das war einer unserer ersten, ja.
Ja, aber so einen festen Gegner über mehrere Staffeln oder so eine Organisation, das war eigentlich nicht so die Zeit dafür, ne?
Nee, wir haben das tatsächlich mal versucht einzuführen, irgendwann, das sollte es dann so geben. Also da gab es dann so eine Art, da gab es so eine Organisation. Und dann, ich weiß noch genau, dass Christian und ich, wir hatten die so geschrieben, was weiß ich, der eine Typ war, sah aus wie ein Heavy Metaler, aber war Bulle, ja. Und also das gab's. Und dann gab es noch so einen Regisseur, der dann, weißt du, das war damals ja auch noch so, da musste ich teilweise eher mit Regisseuren rumschlagen, die dann einfach gemacht haben, was sie wollten. Mhm. Der hat dann gesagt, nein, die tragen alle schwarze Anzüge, weil ich habe gestern Reservoir Dogs gesehen, weißt du.
Ja, klar. Ja.
So ein Quatsch. Da gab's auch ein paar Folgen mit diesen Typen. Aber das war halt nie groß übergreifend gedacht, ne? Also wir haben immer so, man hat immer so wieder rausgehauen. Manchmal sind auch Gestalten wiedergekommen. Irgendwann wurde dieser Hartmann aus der Portugal-Folge, der wurde dann immer noch mal wieder aus dem Hut gezaubert. Das haben wir aber nicht geschrieben. Mhm. Also da gab es nie so ein Über... Wie gesagt, da gab es auch nicht sowas wie ein Writers Room oder so. Das war wirklich... Christian und ich haben unabhängig voneinander immer einfach, also von den anderen, uns Scheiß ausgedacht. Und die ganzen freien Autoren haben sich Scheiß ausgedacht. Und manchmal haben wir was umgeschrieben oder so, aber...
Ihr wart schon wirklich die Babos, ne? Also wenn man sich allein die Anzahl, also es ist ja fast die Hälfte der Serie, die ihr geschrieben habt, ne?
Ja, weil wir das Glück hatten, dass er uns damals da so reingeholt hat. Und wir, wie gesagt, wir hatten immer ein eigenes Büro da und haben ja wirklich in diesen 2 Jahren ausschließlich... und haben nebenbei, ne, das, ich weiß, so gegen Ende ging es dann, Christian hatte so aus Spaß nebenbei ja Lamborg geschrieben, diesen Kifferfilm. Und hatte dann Kontakt zu Sönke Wortmann und dann hat der gesagt, auf immer, den Film musst du selber inszenieren, ja, dieses Lambok, ja. Mhm. Und dann war er noch total, dachte, oh Gott, ich habe doch gar keine Ahnung, wie das geht und so. Und ja, und dann ging das langsam zu Ende. Und ich weiß, dann war Christian, der war schon vor mir ein bisschen raus, weil, wie gesagt, er, glaube ich, da mit der Entwicklung von Lambok anfing. Dann habe ich nämlich noch 2 Folgen mit einem anderen Kollegen, den wir da kennengelernt haben, dem Mikkel Bierbeck, geschrieben. Mhm. Der hatte am Anfang auch so ein paar Folgen geschrieben. Der war eigentlich auch, der hatte einen Roman geschrieben, war ein Rockmusiker. Also die Leute waren so, der ist immer noch ein Freund von uns irgendwie, der ist ein super Typ auch. Und genau, und dann war die Serie irgendwann vorbei und dann wollte er immer diesen Kinofilm machen. Mhm. Die es ja dann gab, ne?
Ja, aber da warst du nicht beteiligt, ne?
Nee, pass auf, da kann ich dir jetzt auch noch was zu erzählen. Der kommt übrigens, dieser Kinofilm ist jetzt
demnächst, ne?
Ja. Und also, ich habe den selbst nie gesehen, aber es muss ganz schlimm sein. Und es war wirklich so, also Hermann hatte dann irgendwann immer diesen Traum, er wollte noch diesen Kinofilm machen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da war die Serie schon vorbei, ne? Mhm. Es war sogar noch während die Serie lief. Oh, und dann meinte er, und dann hat er gedacht, so vielleicht ein Crossover mit der Cobra, ne, und dann auch das war die Zeit, da war der Tom Beck und, naja, auf jeden Fall so, die waren auch, da war jede Cobra-Folge war so ein bisschen so wie ein Michael Bay-Film auch, ne. Mhm. Also es war so, er wollte es alles so ganz fett und groß haben. Und Christian und ich waren aber immer der Meinung, oh, das will kein Schwein sehen, ja, im Kino, das lohnt sich nicht. Und irgendwie wollten wir es damals irgendwie nicht machen und er hat uns immer wieder und immer wieder und jetzt mach doch und hin und her und wir haben immer gesagt, nee, wir haben keinen Bock und wir hatten zum Glück irgendwas anderes zu tun, ja, also wir wollten es irgendwie nicht und dann war der Clown als Serie schon vorbei und ich habe damals, war ich 2 Jahre in Amerika.
Ja.
Und so aus Beziehungsgründen und habe dann da, von da gearbeitet. So, und dann Beziehung vorbei. Ich kam zurück nach Deutschland. Irgendwie meine ganze Kohle war in Amerika draufgegangen, ja, im teuren Kalifornien. Und war so, ich musste echt erstmal wieder hier Fuß fassen und Geld verdienen. Und wer rief an? Hermann. Weil er hat, genau, er hatte irgendwann mal vorher angerufen und hat gesagt zu Christian und mir, pass auf, ich lade euch ein, ihr fahrt mit mir nach New York und dann überlegen wir uns da einen Plot für den Kinofilm. Und da haben wir wieder abgesagt, haben wieder gesagt, nee, wir glauben da nicht dran. Und das hat er uns, glaube ich, damals erstmal übel genommen und hat gesagt, was, die Leiche arschen jetzt schon nach New York ein und sie wollen immer noch nicht.
Krass, ja, ne? Krass,
weil,
oder?
Ja, weil wir einfach gedacht haben, das ist Schwachsinn, das, weißt du, wir wussten, das wird nichts. Und das war halt, dann später war das dann so, diese tolle Freiheit, die du hattest. Da war aber auch, wenn du eine vernünftige Story machen wolltest, war halt immer schwierig, ja?
Ja.
Weil es ging am Ende immer nur um irgendwelchen Action-Schwachsinn, aber nie mal um irgendwie eine vernünftige Story, und dann wussten wir, es wird immer billig oder so. Auf jeden Fall haben wir uns da geweigert, und als ich dann zurückkam aus Amerika und dringend Geld brauchte, wer rief an? Hermann, sagt, schreib den Kinofilm. Und da hat er wieder mich und dann den Mikkel, den anderen Kollegen, hat er uns überredet, sagt, er kommt. Und dann habe ich gesagt, gut, ich brauche Geld, ja. Dann mache ich das halt, und es macht ja auch Spaß, und dann haben der Mikkel und ich halt angefangen, und wir haben dann relativ schnell gemerkt, wir waren dann nur noch die Stenografen für Schwachsinn. Ständig kam irgendwie ein Anruf, pass auf, wir müssen noch so eine Szene da reinmachen, wir wollen noch dieses und wir haben gerade dieses. Und es wurde halt immer schwachsinniger, und ich hatte echt keinen Bock mehr, weil ich dachte, das ist echt peinlich, da möchte ich nicht irgendwie in Zusammenhang gebracht werden. Und dann war es aber dann so, und das ist ja dann auch, weißt du, wenn du sowas schreibst, wo du eigentlich gar keinen Bock drauf hast, ja, und dann auch die ganze Zeit nur irgendwelchen Quatsch umsetzt, den die dir da vorsetzen. Dann rief Hermann auf einmal an und sagt, ja, übrigens, ich wollte euch nur sagen, ich feuer euch jetzt.
Echt?
Ja, und ich war so erleichtert. Und ich so, super. Ich sag, super, Hermann. Weil er hatte nämlich parallel zu uns einen anderen Autoren dran gesetzt, ohne uns das zu sagen. Also auch ganz klassisches Filmgeschäft, hat er auch aus Amerika gelernt. Und aber ich war heilfroh, weil ich auch gesagt habe, das ist ganz furchtbar. Wenn ihr jemals bei rauskommt, wird es ganz furchtbar. Und ich war dann echt happy. Und er hat uns wie auch wieder super fair bezahlt, weil ich weiß noch, dass wir gesagt haben, okay, wir schreiben das, aber nur, wenn wir, glaube ich, die Hälfte der Kohle vorher kriegen. Weil normalerweise kriegst du immer, oder noch mehr, du kriegst den Buyout, also die Hälfte kriegst du erst bei Drehbeginn. Ja? Und wir haben halt, wir wussten halt immer, ey, das wird garantiert nichts werden. Und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir so möglichst viel Kohle vorher verdienen. Ja. Und hatten so einen Deal 60-40 oder so, ne? Und dementsprechend war das vollkommen okay. Und ne, der war auch nicht sauer oder so. Der hat einfach nur gesagt, nö, pass auf, ich will, dass du es anders machst. Und ich war total erleichtert. Mikkel war so ein bisschen frustriert, weil er wollte das unbedingt zu Ende bringen. Und ich sage, Alter, sei froh, dass du da raus bist, ja?
Ja.
Und naja, gut, und dann haben die diesen Film gedreht. Und ich habe ihn, glaube ich, nie gesehen, aber es muss ganz, ganz furchtbar sein. Und wenn es schon bei Schläferz gelandet ist, dann kann man sich vorstellen, warum.
Die machen den mit dem Staffelauftakt irgendwie, und da ist auch der Sven Martinek, allerdings nicht Diane Frank, sondern Eva Habermann irgendwie, die ja ihren Part, also mehr oder weniger ihre Funktion in dem Film übernommen hat, weil sie stirbt relativ unspektakulär. Also ja, sie ist auch, glaube ich, auf dem Truck am Anfang
gedrückt. Ja, ich habe den Trailer jetzt gesehen bei Schläferz und da dachte ich nur, oh weia.
Ja, ich habe den Film auch noch nicht gesehen, aber ich habe jetzt Bock, ihn mir mal tatsächlich anzusehen. Aber das war mein Großteil, dachte mir, ey, warum hast du das nicht mitgeschrieben?
Und ja, so. ich glaube, sie wollten sie loswerden, weil sie hat auch kolossal genervt, ja, Diane Frank leider. Und da war, glaube ich, die Eva Habermann war dann besser.
Ja, das mag sein. Aber du, das ist die Story, was du meintest über Diane Frank, die du erzählen wolltest?
Ach so, ja, die ist ganz lustig. Das ist auch wieder so eine typische Schauspielergeschichte, weil das ist auch so witzig, weißt du, Schauspieler, also ich glaube, das hat sich auch ein bisschen geändert, aber weißt du, Schauspieler sind ja gerne Allüren auch mal, also auch nicht alle, das geht ja immer nur um bestimmte.
Ja, klar, klar.
Also meine Erfahrung war immer so, dass die Schauspieler, die Bekannten, sind immer die cool, und die nicht so bekannt sind und eher aus der dritten Reihe kommen, das sind immer die eine Welle machen.
Okay.
Ja, und jetzt über den, vor allem kleiner da, diesen Schwachsinn da kann man, ne? Das ist, glaube ich, normal. Jeder Schauspieler will immer irgendwie Mittelpunkt sein oder so, aber Diana, die hat auch immer das war ja nicht gut genug und hin und her. Jetzt muss man auch vorstellen, das war ja zum Teil auch aus heutiger Sicht nicht so geil geschrieben, auch nicht von uns, ne? Also es war ja so, und aber es war dann, irgendwann war der Punkt, sie war unzufrieden irgendwie mit ihrer Rolle oder mit ihren Szenen, und ich glaube, manchmal war es auch so, wir wussten dann mit ihr auch nichts mehr anzufangen, ne? Haben wir lieber geile Gastfiguren geschrieben, Und das hat sie natürlich auch gespürt. Und dann sagte der Hermann irgendwann so, ja, bitte trefft euch mal mit ihr, ne? Mussten wir wieder hin, weil er wieder keinen Bock hatte, mit ihr zu reden.
Das ist auch geil,
dann,
ne?
Ja, ja. Und dann sagte sie so, ah, ich lade euch zum Essen ein, ich möchte nur mal über die Rolle reden und so. Und dann haben wir uns mit ihr in Köln zum Essen getroffen. Und dann sitzt sie da und holt das Drehbuch raus, was wir als nächstes irgendwie gedreht haben, was wir geschrieben hatten. Und dann geht sie, und dann ist sie so, hier, ich bin auf der Seite nicht, auf der Seite nicht, auf der Seite nicht. Und dann hatte sie einfach nur durchgezählt, wie oft sie drin vorkam.
Okay.
Und weißt du, so, also reine Ego-Nummer. Und wir so, aha, und dann Christian und ich da irgendwie, naja, die war dann, ich glaube, die war auch ganz nett, dann haben wir halt einfach so geredet, ne? Und sie war so, ja, und sie ist total unglücklich und sie weint immer im Trailer und außerdem hat sie eine Blasenentzündung. Also, weißt du, immer sagst du so, ey, too much info.
Ja,
willst du alles gar nicht wissen? Und dann war dieses Essen vorbei und dann will sie bezahlen, dann geht ihre Kreditkarte nicht und Christian und ich mussten das Essen bezahlen.
Oh nein.
Das war noch, das weiß ich noch, da haben wir noch gesagt, geil, ja?
Ja.
Das war legendär.
Du hast das Geld nie zurückgekriegt, oder?
Nein, natürlich nicht, weil jetzt auch meine, wir waren zu dreh, weil nicht so wild, aber es war halt so geil, oh, ich lade dich zum Essen ein und so, ja? Und die hatte auch immer, die hatte so Hunde, die lebte ja komischerweise auch in Los Angeles und hatte dann Hunde, die mussten dann immer mitgebracht werden für teuer Geld und wurden dann da auch unterhalten. Also da, damals hatten die halt alle auch noch eine echt viel größere Bugwelle. Da gab es halt auch noch viel mehr Kohle so, ne? Mhm. Und das meine ich. Meine, guck dir mal Diana Franks Filmografie an, ja, no offense. Aber
Ballermann 6, Mann.
Ne? Also das meine ich, aber da wurde schon echt viel so mit Ego. Ego war da schon recht groß.
Ja, ja, ja. Oh Mann, das ist schon Wahnsinn sowas, oder?
Ja, das war total toll, das meine ich. Also es war halt, du hast einfach so als junger, beginnender Autor warst du halt, wirst du in so eine Welt geworfen und hast gleich mal alles so kennengelernt, so den ganzen Wahnsinn, so von vorne bis hinten. Und gleichzeitig hat dir das wahnsinnig Türen einfach geöffnet. Ich meine, du hast direkt als ersten Job so eine Serie gehabt und hast 20 Folgen geschrieben.
Ja,
und weißt du?
Also die Quoten waren, das war ja wirklich, man würde sagen, Gassenhauer durchaus, ne?
Also ich ja, genau, da war immer noch das Erste, was man gemacht hat nach der Ausschreibung, war immer im Teletext zu gucken, ja, wie die Quote war, ja.
Also ich habe mal geguckt, das sind ja Quoten, da träumen die, glaube ich, heute von.
Ne? Total. Also
teilweise bis 10 Millionen, die das geguckt haben. Ich habe immer gedacht, das wäre so die kleinere Serie gegen Alarm für Cobra 11 gewesen, aber war es gar nicht.
Ne? Also ja, das kann sein, das weiß ich gar nicht. Ne? Weil Cobra 11 lief ja dann erst danach noch viel, viel länger. Ne? Und da merkst du halt auch wieder, das ist halt so typisch Deutschland, ne? Kommissare gehen immer, ne? Und ja. Cobra hat ja auch ganz viele so Inkarnationen, ne? Also bis auf Erdogan Atalay, der seit der zweiten Folge die Hauptrolle spielt, haben die Partner ja ständig gewechselt und ich meine, die drehen das ja immer noch als Movies jetzt.
Ja, ja.
Mit stimmt, einer weiblichen noch, Partnerin, das sind stimmt. Nur noch Movies und nur noch für den Streamer, glaube ich. Ja, das war auch seit Jahren das Einzige, was Action Concept macht, was ich schade finde, weil die einfach dieses Action Know-how haben, aber im Development, glaube ich, ist es da immer ein bisschen schwierig.
Ja, ja. Aber schon, das ist schon faszinierend. Also wie gesagt, das ist total toll. Ich bin sowieso so ein Fan von Serien, die mir im Intro die Story der Serie erklären, so Time-Tracks-mäßig, weißt du? Mhm. Das so, ja. ne? Oder er war ein Cop, ein verdammt guter, aber er beging einen Fehler, ne? Weißt du? Und das ist
ja stimmt, das war der Vorspann,
ja,
richtig.
Ja, weil hier Renegade und so war ja da so ein Ding. Und hier war es ja Manfred Lehmann, also die Stimme von Bruce Willis,
stimmt, der dieses
Intro vom Clown gesprochen hat. Und da ist auch dieser von mir immer viel gern zitierte Satz mit der junge Max Zander hat am Grab seiner Eltern und so. Und jedes Mal muss ich immer über diese Formulierung, der junge Max Zander, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, es soll schon einen Zeitsprung symbolisieren, dass er irgendwie mal als junger Mensch schon verloren hat, seine Verwandten irgendwie verloren hat, dann in diese Spezialeinheit gegangen ist, dann da seinen besten Freund verloren hat und dann verbittert als Clown zurückkam.
Am Grabe seiner ermordeten Familie beschließt der junge Max Zander, ein Leben im Kampf gegen das Verbrechen zu führen. Als Top-Agent gehört er bald darauf einer internationalen Polizeitruppe an. Bis zu dem Tag, an dem sein bester Freund vor seinen Augen getötet wird. Von nun an macht er sich allein auf die Jagd gegen das Verbrechen. Er beschließt zu sterben, um als Phantom weiterzuleben. Max Zander ist der Clown.
Ja, genau. Das weiß ich alles gar nicht mehr. Das ist so, ne? Das
Intro ist so gold mit Manfred Lehmann, ne?
Ja,
super. Und der Max Zander ist Der Clown. Es wäre super, wenn dann übrigens noch so ein Gelach, so ein Lachen gekommen wäre.
Ja, ja, total. Weißt
du? Das ist in dem Trailer von diesem Payday, von diesem Kinofilm, hörst du das auch? Weil da gibt's auch so eine Szene, weißt du, wo sie dann irgendwie ich glaube, das ist irgendwie so ein MTV-Moderator gewesen, der dann sagt, der macht dann den Oberbösewicht, dem schickt er, also keine Sprache, den funkt er an und sagt, der Clown ist hier. Weißt du? Dann wäre es geil, wenn die dann so ein Lachen reingepackt hätten, was sein.
Ja, ja. Das ist auch, wenn du sagst, diesen Harlekin hätte man eigentlich nochmal wieder rausholen.
Voll gut.
Können. Ne? Und das war ja wirklich so. Wir haben uns daher auch total erstmal so ausprobiert, ne? Und da wird halt gar nicht groß drüber nachgedacht, sondern das ging so wirklich. Das war wie so eine Maschine, die lief so. Das ist auch, wenn ich so zurückdenke, wie geil das war. Du hast halt da gesessen und hast einfach rausgehauen, ja, und hast dich inspirieren lassen von anderen Filmen und was gerade der Actionfilm des Monats war, ne, den hast du gleich kopiert für den Clown, ja.
Ja, das ist großartig, oder?
Ja, es war toll. Wie gesagt, und es ist auch, wie gesagt, also ohne den Hermann Joa wäre ich so nicht in dieser Branche wahrscheinlich. Oder zumindest wäre ich, ne? Das war so toll. Da hat uns da einfach reingeholt, ne? Wie gesagt, von Tuten und Blasen, keine Ahnung. Mhm. Nur unser Nerdwissen und wir haben uns dann in den 2 Jahren praktisch so unser ganzes Können erstmal nochmal erarbeitet, so Learning by Doing. Ne? Das war halt wirklich, wirklich geil.
Das ist großartig. Ich hab dir ja schon gesagt, ich habe so ein paar Fragen, die der gute Micha, der als bekannte Nerdpunk, vielen Dank dafür, ist ein guter Freund von mir, dem habe ich erzählt, dass wir beide miteinander reden und der hat mir dann gesagt, oh, ich hätte da mal ein paar Fragen. Und dann kam, wie wir es von ihm kennen, großartige Fragen und ich, wenn es für dich okay ist, würde ich dir gerne mal ein paar stellen, wenn du, wie weit du sie beantworten kannst halt oder möchtest. Ein bisschen was haben wir, aber haben wir schon besprochen, aber zum Beispiel hat er die Frage, ob du dich mit Choreografen abgesprochen hast, um zu gucken, was für Action-Szenen du also schreiben kannst. Also hast du mit denen geredet, was ist möglich und dann habe ich es erst geschrieben, nachdem.
Nee, das war da tatsächlich genau umgekehrt. Also heute machst du das so, ne? Ich habe jetzt zum Beispiel gerade, schreibe ich an so einem Ding mit einem Kollegen, wo wir halt wirklich mit so einem Fight-Designer schon am Drehort waren, am potenziellen, ne? Obwohl wir halt noch in der Drehbuchentwicklung sind und überhaupt nicht klar ist, ob wir den gemacht kriegen, ne? Aber ist halt so eine Netflix-Produktion, wo es, ne? So, aber, und dann gibt es, das ist einer von diesen Fight-Designern, das ist ein Berliner Junge, der aber international arbeitet. Der macht alle Sachen mit Henry Cavill und so, ne? Also krass. Das sind richtig die Hardcore-Typen, die machen Dune und weiß der Kuck was. Und wie gesagt, und die kriegen hier halt wenig solche Filme, deswegen arbeiten die alle im Ausland und sind wirklich die Besten. Aber damals war das nicht so, also da gab es ja die Stunt-Abteilung bei Action Concept, aber Christian und ich haben eigentlich immer einfach geschrieben, ja, haben uns irgendwie einen Schwachsinn ausgedacht, dann kam oft, aber dann im Prozess, als wir dann schon in den ersten Drehbuchfassungen waren oder so, dann hat man, bekam man so Feedback, du, pass auf, so und so, das geht nicht oder das können wir nicht machen oder hier, wir haben den Drehort, da können wir das nur so und so machen und dann haben wir dementsprechend die Action-Szenen so angepasst, ne, wie das ist ja normal, so machst du das ja immer, auch heute noch, ne, dass du das einfach noch, also du kannst erstmal grundsätzlich was schreiben und dann musst du es aber immer natürlich noch den Gegebenheiten anpassen, mal mehr, mal weniger, manchmal haben die auch einfach gemacht, was sie wollten, ja, dann haben wir das gesehen und gesagt, was ist das jetzt, ja, weil dann war keine Zeit oder kein Bock nochmal, sich mit den Autoren auseinanderzusetzen, aber genau, also da waren wir relativ frei, haben einfach gemacht und dann hin und wieder bekam man so Feedback, aber man hat das nicht so groß ausgearbeitet. Das haben die wirklich alles selber gemacht.
Ah, krass. Das ist wahrscheinlich eine Frage, die du nicht beantworten kannst, wahrscheinlich. Du hast ja sicher auch so Verschwiegenheitssachen, aber weißt du, was das Budget von so einer Folge war?
Nee, also das weiß ich tatsächlich überhaupt nicht mehr. Vielleicht wusste ich das mal. Das kann man bestimmt mal googeln. Das steht bestimmt irgendwo.
Ja, bei deutschen Sachen ist es schwierig. Ami-Sachen kein Problem. Deutsch ist schwierig.
Ich nehme mal an, ich wusste es mal. Ich kann es echt nicht mehr sagen. Es war auf jeden Fall teuer.
Ja, also das glaube ich.
Ne, weil Action ist halt teuer. Und ich weiß, dass es, und das war dann irgendwann das Problem. Es war halt sehr teuer. Und wenn dann die Quoten nicht mehr ganz so hoch sind, ne?
Sinkt es, ne? Ja.
Genau. Und dann haben die da beschlossen, das einzustellen. Also man hätte auch super sagen können, das ist eigentlich so eine deutsche Serie, die man im Zuge dieser ganzen Legacy-Scheiße hätte es wiederbeleben können. Ne?
Das ist super, weil die Frage ist nämlich, die Frage hat er nämlich auch gestellt, wenn RTL zu dir kommen würde und sagen würde, wir möchten ein Remake vom Clown machen, würdest du es machen?
Klar. Okay. Also ich würde zumindest erstmal versuchen, nicht ausschließen. Also du weißt, da hängen natürlich immer viele Faktoren zusammen, ob du das willst, wer ist dabei, macht das Sinn. Ja, ich meine, heute würde man es sicherlich, also erzählerisch professioneller angehen, nicht mehr so wild wie damals. Auf der anderen Seite würde man wahrscheinlich auch viel mehr Hürden haben. Ne? Also viel mehr oh und nee und und Vorsicht und das können wir nicht und dieses können wir nicht, weißt du? Diese ganze Bedenkennummer, die du beim Film oder auch bei Serien ja immer hast. Und das andere wäre, es wäre durchaus möglich, dass sie sowas machen würden und würden nicht mal dran denken, die beiden alten Autoren zu fragen.
Hm.
Ist leider auch gang und gäbe so ein Verhalten. Das will ich jetzt nicht sagen, wie es so wäre. Es kommt immer darauf an, wer dabei ist, aber das ist so. Also ich habe gerade einen Kollege, wurde so ein alter Film von ihm geremaked und er hat es auch nie persönlich erfahren. Also,
okay. Ne? Okay, das ist natürlich doof. Das ist wirklich, aber gut, sonst im Berufsleben auch manchmal nicht anders.
Das ist, ja, aber wie gesagt, in dieser Branche ist das gern mal so. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass das hier so wäre.
Ja,
aber es könnte mir passieren, dass ich irgendwann lese, guck mal, die haben den Clown geremaked und wurde es nicht mal gefragt. Ja.
Also du hast da keine Rechte dann wahrscheinlich, ne? Also,
nö, weil wir waren ja nur Hired Hands, ne? Also es ist ja die Erfindung, ich weiß nicht, wer die Rechte hat, Action-Konzept, Hermann Joa wäre eine Idee.
Wenn du nur an Dobbs die Rechte hättest.
Oh ja, der Hubschrauberpilot.
Dobbs Santini. Ne?
Hieß der Santini?
Achso, ich mache immer diese Dominic Santini Airwolf, weißt du, daran hat er mich immer so ein.
Der hieß ja auch nur Dobbs, richtig. Dobbs, der hat ja keinen Vornamen, gar nichts.
Doch, der hatte einen Vornamen, der hieß Tobias Steiger, hieß die Rolle.
Stimmt.
Tobias Steiger. Und als ich sie jetzt gelesen habe, habe ich gedacht, das habe ich gefühlt noch nie gehört in der Serie.
Nee, weil er immer Dobbs war. Ich weiß auch nicht, warum der Dobbs hieß.
Ja.
Das war halt so. Es gab halt immer Dobbs, ne? Und Diana war Diana, nicht Diana war Diana, Claudia.
Ja.
Und dann gab es ja noch, es gab ja diesen Polizisten, von dem du erzählt, es gab ja immer Fürmann, es gab ja immer diesen einen Polizisten, der war fast so eine Louis de Finet-Figur,
ja,
der immer gesagt hat, ich werde dich kriegen.
Ja.
Fürmann, das war immer der, das
genau.
War ein super Schauspieler. Das war, wie hieß denn der? Das war ein
Der hieß Andreas Schmidt Schaller?
Schaller, genau.
Genau.
Das war ein super Schauspieler, der, ich glaube, seine Tochter, die ist auch Schauspielerin.
Ja, das passt zu sein, was ihm in der Rolle passiert ist. Hier steht nämlich, bei seinem Ausstiegsgrund, nachdem der Clown seine Tochter aus der Gefangenschaft gerettet hat, gab er seinen Dienst auf.
Ja, das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, mit der Folge hatte ich nichts zu tun oder so, aber
war die 33. Ende 40.
Ja, das war halt, aber das war so eine Figur, die war halt echt immer so eine Kasper-Figur, ne, wo du sagst, du würdest heute auch nicht mehr so schreiben, da können wir noch am Ende an, verdammt, er ist schon wieder in den Skilanken gegangen, Mist.
Er hat mich erinnert ein bisschen an Scooby-Doo. Weißt du, ich hätte,
genau.
ihr hättet, wenn ihr Kinder und euer Hund sich aus der Sache rausgehalten hätte ich das hier die Sache durchziehen können, weißt du? So ein bisschen ist es so halt, ne?
Es gab auch noch eine andere Polizistenfigur ganz am Anfang, das war der Chris.
Ja.
Das war ein Österreicher, das war auch immer so witzig, der hatte immer diesen österreichischen Akzent, auch so halt schräg. Das waren immer so Figuren, die hast du hinterher, glaube ich, die haben wir hinterher alle gar nicht mehr benutzt, weil die brauchst du halt alle nicht, ne? Aber damals haben wir ja immer noch in so Schema F, so Schubladen gedacht, so, da gab es auch den Anwalt und so, und das haben wir hinterher alles gekriegt. Am Ende waren das ja immer nur noch die drei, das hat ja auch vollkommen gereicht. Ja.
Der Chris Bürling war das, hieß die Rolle von Max Müller gespielt und sein Ausstiegsgrund ist, tauchte ohne Grund nie mehr auf nach Folge.
Genau.
Das steht wirklich als Ausstiegsgrund drin.
Das war einfach scheißegal, wurde nie drüber geredet. Und es gab übrigens auch geil, wo du es gerade sagst, die Folge habe ich nicht geschrieben. Und Christian auch nicht, da gab es aber eine Folge mit Außerirdischen.
Das weiß ich nicht mehr.
I shit you not, da gab es fucking UFOs. Und zwar hat das noch Sigi Rotemund, Gott hab ihn selig, das war so ein Vielkurbler, der hat auch viel für Action-Konzept gedreht. Und der hat diese Story selbst geschrieben. Und ich weiß noch, dass wir immer gesagt haben, bei mir hört das immer so auf, so wo ich sage, okay, Außerirdische bin ich raus. Es sei denn, es wird mir irgendwie...
Ja.
So als Sonderfolge verkauft, wie mit der Reise, ne, mit der Zeitreise, wo das halt für das Millennium war. Und Ich glaube, ich habe die auch nie gesehen, aber da kamen dann so in so schlechten Effekten dann echt irgendwelche UFOs drin vor.
Geil.
Also, ja, das müsste man auch mal sehen.
Das ist so großartig. Das ist auch so großartig. Hier ist auch übrigens noch eine schöne Frage. Hattest du mal eine Szene, die, also weißt du noch, gab es mal eine Szene, die dir wehgetan hat, dass sie nicht umgesetzt werden konnte? Oh, also, wo du die hättest du gern gehabt, aber die ging einfach nicht aus produktionstechnischen Gründen oder so.
Kann ich mich beim Clown echt nicht dran erinnern, weil es war halt so viel.
Okay. Ja.
Und wüsste ich nicht, also gab es bestimmt irgendwas, aber ich wüsste wirklich keine, keine bestimmte mehr. Nee.
Aber das ist doch schön eigentlich, oder?
Ja, ja, das sagen wir. Ja. Ich meine, wir konnten eine Westernfolge machen, wir konnten den größten Schwachsinn machen. Also
Ich muss den großen Micha, ich muss den Micha loben, der hat tolle Fragen hier. Zum Beispiel, welche Gast, gab es schon mal Gaststars, die du gerne dabei gehabt hast, die du nicht bekommen hast? Stichwort Harald Juhnke, stimmt, Harald Juhnke war mal dabei in einer Folge.
Stimmt.
Das war auch eine Fernsehturm-Folge, ne? Wo er.
Das war relativ am Anfang, genau. Ja. Kamen wir ja gerade so dahin und dann hatte er schon parallel entwickelt. Da gab es damals so ein Autorenduo, die waren schon ein bisschen länger im Geschäft. Michael Illner und noch jemand, die waren immer so ein Duo. Und da, genau, das war so ein bisschen so, die wollten da so stirb langsam im Fernsehturm. Irgendwann war er ja auch nicht mehr im Fernsehturm, wurde auch nicht mehr drüber geredet, war dann einfach so.
Ja.
Also ich meine, das ist ja auch schon, wie du selbst sagst, wie Schwachsinn. Ich meine, der Typ wohnt im Fernsehturm. Keiner weiß, wer er ist, wo er ist, aber er wohnt im Fernsehturm. Also das war einfach so eine Comicbook-Welt, das wurde einfach behauptet, scheißegal. Ja, Hauptsache cool. Und,
ja, vor allem, weil es ja in Köln spielt, glaube ich, und ich habe den immer mit Berlin verortet, den Fernsehturm, ehrlich gesagt, so im Kopf.
Ja, also, aber das ist aber dieser Berliner oder Düsseldorfer.
Okay. Der Düsseldorfer Fernsehturm, glaube ich. Okay. Ja, aber weißt du noch, hattest du mal so einen Gaststar, den du gerne gehabt hättest, oder macht man sich darüber keine Gedanken, wenn man...
Nee, also damals, ich glaube, da waren wir noch zu schüchtern, zu bescheiden, um das, also wobei wir hatten ja schon so Narrenfeiern und konnten viel so vorschlagen zumindest, ne? Und der Hermann war ja auch immer offen, wenn du irgendwelche bescheuerten Ideen hattest und er fand es gut, dann wurde das gemacht, aber wir haben uns halt gefreut oft, ne, wer da so alles mitgespielt hat, ne? Also ich weiß, da hat zum Beispiel in unserer Folge Waffenbrüder hat der Typ, es war dann so eine Folge mit so einem alten Freund von Max, der jetzt irgendwie auf der anderen Seite ist oder so, oder dessen Tochter wird entführt. Das war der Schauspieler, der hinterher ganz berühmt wurde mit Gegen die Wand von Fatih Akin.
Ah, ja, ja, ich weiß, was du meinst, ja.
Ja, wie Erol den Türke, so ein türkischer Name, der ist ja leider schon gestorben. Ja, und der hat da mitgespielt, ne? Und also einfach so, der, ich möchte nicht wissen, wer alles beim Clown schon mitgespielt hat, ja? Also verrückt. Also wie gesagt, Esther Schweins wollte halt unbedingt der Hermann, hat auch geschafft. Und eine andere Sache fällt mir gerade ein, wir haben mal, das ist auch großartig, wir haben mal eine Folge gemacht, die hieß Absturz. Und das war so, die hatte geschrieben, die Moderatorin von Formel 1, wie hieß die noch?
Von es Formel gab doch, 1?
Ja, du kennst die Musiksendung Formel
ja,
1?
Ja, klar, noch? Klar.
Mit
ja.
Ingolf Lück?
Ja.
Ingolf Lück, und das war dann die erste Moderatorin. Ah, oh, wie hieß die noch? Die war halt, nach Ingolf Lück kam jemand anders, und das war so eine Frau. Man, die war damals auch immer im Fernsehen, war halt eine Moderatorin. Und die war, ich glaube, die war mal mit Hermann liiert oder so, hat die eine Folge geschrieben und war aber wohl keine Autorin. Naja, und dann war auf einmal klar, das wird nichts mit dieser Folge. Und dann bekamen wir die so auf den Tisch und dann hieß es so, ihr müsst die umschreiben, ihr könnt alles ändern, nur nicht die Drehorte. Ja?
Okay.
Und dann haben Christian und ich innerhalb von einer Woche dieses komplette Drehbuch neu geschrieben, aber haben halt alle Drehorte behalten. Und das war echt geil. Das hat echt Spaß gemacht, einfach zu sagen, okay, wir müssen das behalten und das benutzen. Und das ist halt cool. Und dann kommst du halt zu so ganz geilen kreativen Lösungen. Ich fand, das war auch eine lustige Folge. Da gab es dann echt den Moment, dann sind die, glaube ich, mit dem Hubschrauber abgestürzt und mit irgendwas. Und dann laufen nämlich Dobbs und Max. Sind an die Hubschraubersitze gefesselt und rennen halt die ganze Zeit durch die Gegend und haben diese scheiß Hubschraubersitze.
Stimmt. Ja, stimmt.
Also diese Art von Humor, das war halt geil. Das konnte man halt alles machen. Ja, und dann, und du hast auch immer gemerkt, dann in diesen Momenten fand ich die Serie auch immer am besten, ne? Weil dann hatte die auch so eine Leichtigkeit. Also das war wirklich cool.
Ich fand dieses Teambuilding, also die Beziehung gerade der beiden, hat einfach super funktioniert in der Serie. Halt, ne? Es war gefährlich glaubhaft, dass die Freunde sind, ehrlich gesagt.
Ja, ja, total, total. Das hat so eine, natürlich so witzig, wenn ich das heute so oft so sehe, das hat so eine, manchmal noch so eine deutsche Getragenheit, ne? Weil das hast du, habe ich immer gemerkt, so, also es ist, glaube ich, immer noch ein bisschen so, aber die Deutschen, so mit locker ist immer schwierig. Ja.
Ja, ja.
Und ist alles immer so, oh, so dramatisch. Selbst wenn es leicht sein soll. Ne? Es hat immer so eine, so, also im Schauspiel auch oft, wo ich so denke, boah, Alter, ne? Also wenn du auch so Schubert-Komödien dir anguckst, ne? Mhm. wie die bei den Amerikanern und Engländern sind, wie Dialoge sind und bei den Deutschen hast du immer das Gefühl, die machen den Gag und dann ist die Szene eigentlich vorbei und sie machen nochmal noch 10 Gags und damit ist alles, weißt du, so. Mhm. Oder sie machen, sie spielen es nicht schnell genug und so. Und das war damals auch manchmal so, dass du gedacht hast, ah Mann, irgendwie, ne? Das ist nicht fucking Shakespeare, das ist, soll Spaß machen.
Soll,
ne,
unterhalten, ja, absolut, ja.
Aber das war es ja, hat ja super, super absolut funktioniert.
Ist, ne? Wie gesagt, auch heute noch halt. Ne? Das ist übrigens auch schön, er hat auch noch die Frage gestellt, würdest du, also wird das heutige Sehgewohnheiten, die haben ja sicher eine Auswirkung auf deine Schreibe. Also du würdest du sowas in Drehbücher anders schreiben, weil die Sehgewohnheiten anders sind als früher?
Ja, natürlich. Also meine, erstmal, du entwickelst dich ja selber, du wirst älter und schreibst einfach anders und bist besser. Ich meine, ich war damals 29 und habe einfach so, weißt du, meine andere Leute schreiben zum Beispiel reif mit 24, aber ich war nicht reif.
Ja. Ja.
Und Christian auch nicht. Also wir haben da so, aber nein, klar, du würdest ja auch, also wie gesagt, dramaturgisch ganz anders arbeiten. Das war selbst damals schon, also ne, so storymäßig wolltest du oft Sachen machen, da kamst du da nicht durch. Ja,
ja, ja,
klar. Das war halt, ich würde ja, also wenn du jetzt, und das ist ja auch deswegen, wenn du jetzt sagen würdest, lass uns den Clown heute mal neu auflegen,
ja,
dann kannst du halt diesen ganzen Schwachsinn mit Fernsehturm und Clownsmaske und so nicht mehr einfach so machen, ohne das genau, ne, glaubwürdig zu erklären. Das war damals halt völlig scheißegal, ja. Das hat keinen gejuckt und heute würden die dich alle fertig machen dafür, ne?
Ja, weil ja.
Das macht's auf der anderen Seite natürlich dann auch schwerer. Also ich bin ja sowieso, ich würde, dann denkst du, ah, dann würdest du es auch die Action härter machen und düsterer und irgendwie genau, so.
Gebrochen. Aber vielleicht müssen alle gebrochen sein. Alle.
Genau. Vielleicht ist, ne, es aber auch ein Fehler, ne?
Ja.
So, ich weiß, wir haben mal irgendwann ganz grob, ich glaube, das war im Zuge dieser Kinofilmentwicklung, als wir da am Anfang bei waren. Dann überlegst du ja, okay, wie ist denn das jetzt, wo ist denn der jetzt? Und dann denkst du ja, viel größer und viel, ja, und jetzt am Ende, glaube ich, ist das ganz furchtbar geworden. Aber ja klar, das ist halt ein totales Produkt seiner Zeit. Ne?
Absolut.
Während die Cobra, die hat sich ja, das merkst du, die hat sich auch über die Jahre immer so weiterentwickelt, aber das ist halt auch eine klassische, trotz der ganzen Action, eine klassische Polizeiserie.
Ja,
zwei Ermittler und die müssen irgendwas lösen und die hat mal so eine Phase, wie gesagt, da war wirklich jede Folge so wie so ein kleiner Actionfilm, total übertrieben, auch so mit diesem Michael Bay-Style und dann ist es eine Atombombe und dann ist es ein Nervengift und so, völlig wurscht, Hauptsache geile Bilder und so und dann waren sie wieder so ein bisschen mehr Krimi und ich weiß, dass am Ende, als ich da noch kurz bei war, dann ging es auf einmal irgendwie, dann sollte immer weniger Action-Szenen rein, dann habe ich gesagt, ey, aber das ist echt? Das Einzige... Ja, okay. Gesagt, das ist das Einzige, warum diese Serie gut ist. Ja, und mich persönlich langweilen halt Ermittler total.
Ja, ja, ja.
Hm. Und wo waren sie heute und wie hat er die Spur gefunden? Und das hast du halt immer so, dann müssen die immer so wahnsinnig schlau sein und alles muss irgendwie wahnsinnig schlau ermittelt sein. Und du denkst aber Alter, ernsthaft, ja.
Also, lass ich nur bei Columbo gelten, weißt du, wo du es von Anfang an weißt, wer der Mörder ist.
Ja, ja, genau, ja. Genau. Das war ja besonders, ne, wo du es wusstest.
Ja. Ja, und er ja auch, weil er ging ja von Anfang an immer den richtigen auf den Sack.
Im Prinzip, und ich meine, das war nicht richtig. Und das war beim Clown, da musstest du ja sowas gar nicht machen. Also wie gesagt, so schlaue Krimi-Plots zu entwickeln, habe ich immer gehasst und hasse sie heute noch. Ja? Ich schreibe ja jetzt auch für so eine Serie, heißt die Heiland, das ist so, weißt du, das ist die gemütliche Variante, das ist eine blinde Anwältin in Berlin und das sind immer so, da geht es nie um Mord oder so.
Ja.
Und natürlich, wie in jeder Serie, am Ende macht die nichts vor Gericht, sondern die löst auch irgendwie immer irgendwelche Fälle.
Ja, ja.
Und das ist, also zu entwickeln für mich die totale Qual, ja.
Ja.
Weil ja, ich bin ich. So. Ne? Ja, also ich schreibe gerne die Dialoge und die Charaktere und was so zwischen den Figuren ist. Und du hast eine blinde Anwältin, ist einfach eine geile Figur, so, ne? Aber dann irgendwie warum, wer, wie, irgendwie was Cleveres geplant hat. Deswegen schreibe ich dann, wenn ich kann, lieber sowas wie Blood and Gold, weißt du?
Ja, klar,
wo
klar.
Ganz klar ist, da gibt's böse Nazis, da gibt's einen Typen, der nach Hause will und es gibt ordentlich auf die Fresse, ja.
So gehört sich das. So gehört sich das. Du hast vorhin erzählt, dass du öfters mal so quasi, wenn die Schauspieler unzufrieden waren, dass ihr dann hin musstet und mit denen geredet habt und so halt, ne? Die finden die Drehbücher nicht gut und blablabla. Warst du generell am Set oder wart ihr generell am Set? Also ist das so, dass der Autor dann immer dabei ist bei den Dreharbeiten und
überhaupt
sagt...
Überhaupt nicht.
Ah, okay, das hätte ich echt gedacht,
also,
dass ihr...
Nee, sowieso. Die Autoren sind also überhaupt nicht dabei. Das war halt... also heute ist es vielleicht mal anders, aber wie gesagt, bei der Highline bin ich nie am Set. Ich könnte zwar dahin, aber da ist es ja wirklich so, da so, zum Beispiel heutzutage bei der Highline, da ist es so, wenn die Bücher stehen, dann stehen die, ja.
Okay. Und
da ändert dann auch keiner mehr irgendwas dran. Also ist bei der Highline wirklich krass, ne? Da ist auch die Redakteurin, die ist fast wie so ein Showrunner und da wird da kein Komma mehr geändert, ne? Das ist wirklich total durchgetaktet. Damals, wie gesagt, beim Clown, da wurde hat es manchmal Regisseure, die einfach irgendwas gemacht haben, was sie besser fanden, was uns dann natürlich aufgeregt hat, weil gesagt hat, ey, kein Respekt vor unserer Arbeit, ihr Arschlöcher.
Ja, ja. Ja.
Aber das war damals halt noch viel mehr der Fall. Das ist, glaube ich, heute allgemein nicht mehr so. Ne? Aber deswegen waren wir selten am Set. Das Ding war halt nur, dass zum Beispiel manche Sachen halt in der Kaserne gedreht wurden, wo wir unsere Büros hatten.
Okay.
Und wenn dann Unzufriedenheit herrschte wie an dem einen Tag, dann mussten Christian und ich halt da runter und mussten uns da anschreien lassen, weil so Hermann keine Lust hatte, okay, angeschrien zu werden.
Solange Sven Martinek noch unten, solange er noch klingelt, ist er noch unten und so. Ihr habt
ja, ja, aber wie gesagt, Sven so. War immer super. Der war, aber, ich meine, wir wissen ja alle.
Das ist toll.
Da wissen ja alle, cool, in welchem Boot sie sitzen, so, ne?
Ja,
und
ja,
der wusste ja auch, guck mal, die beiden Spacken da, die beiden jungen Typen, ja, die sind ja genauso. Aber das war so cool, du hast halt so gelernt, damit umzugehen, weil das sind ja immer, jeder will ja nur das Beste, die Schauspieler wollen
ja
nur das Beste für sich und ihre Rolle und bla 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 und jeder, ne? Und das ist halt bei so einem kreativen Ding, ist es immer, es macht Spaß, aber es kann auch schwierig sein, ist halt normal. Mhm.
Aber es ist tatsächlich laienhaft gesagt. Ich hätte echt so gedacht, dass euch so als Autoren irgendwie so dann die Szenen gezeigt werden und so gesagt. Ist das so,
überhaupt
wie ihr
das
vorgestellt
nicht.
Habt?
Das
weißt
ist
du
ja,
so?
Nee.
Aber
nö,
also, in meiner Naivität dachte ich, dass ihr sowas wie, ist das die, das ist jetzt die Umsetzung eures Geschriebenen, ist das okay für euch und so halt, ne?
Ey, Arschlecken, du bist immer, also pass auf, das ist in Hollywood nicht anders, also das ist besser geworden. Aber Autoren sind immer die letzten Idioten. Die machen die meiste Arbeit, denken sie alles aus, dann werden sie nicht mehr zur Premiere eingeladen. So funktioniert das. Ja? Also
das heißt,
heutzutage nicht mehr so, aber es war oft so. Also Undank ist der Weltenlohn. Du warst immer der Idiot, obwohl du die meiste Arbeit gemacht hast. Also hast diesen Respekt. Es war auch immer, du hast Artikel gelesen, oh, und der neue Film oder die neue Serie von dem und dem, alle werden genannt, jeder Hirbel, aber nicht die Autoren. Das hat sich dann über die Jahre geändert. Und wie gesagt, das hängt halt auch viel einfach mit den Leuten zusammen, ja, mit denen du arbeitest. Ja.
Das heißt, es könnte sein, dass du die Folge, die du geschrieben hast, erst im Fernsehen siehst?
Ja, natürlich.
Ich habe wirklich so eine andere Vorstellung gehabt. Weißt
wir,
du,
nein, wir haben, die, wir haben die natürlich, weil wie gesagt, weil Hermann einfach ein guter Typ war, der Produzent. Ne? Wir haben die Sachen auch schon vorher gesehen, ne? Wenn wir das wollten. Ja, manchmal wolltest du das gar nicht, hast du gar keine Zeit zu, warst schon drei Folgen weiter. Ne? Das hat sich geändert. Nee, aber du bist eigentlich auch heutzutage, wie gesagt, bei der Highland, ich könnte jederzeit an den Set, ja, aber ich muss nicht, weil, wie gesagt, da ist ja alles im Boot. Da ist aber schon so, dass jetzt schon die geschnittenen Folgen, da kriege ich schon Links und, ne, aber das hängt dann auch einfach mit der Art, wie man arbeitet zusammen. Das hat sich ja dann irgendwann, oder zum Beispiel bei Blood and Gold war es so, da war ich ja Creative Producer, das heißt, ich war die ganze Zeit dabei, vom Casting, ich war die ganze Zeit beim Dreh, 2 Monate lang in Tschechien, bis von vorne bis hinten. Ne? Das hat aber damit zu tun, dass der Regisseur ein guter Freund von mir ist, dass der Produzent einer ist, mit dem ich lange arbeite, ne? Und der Peter gesagt hat, nee, und Stefan hat das Buch geschrieben, ich will, dass er dabei ist, und wir waren dann echt so ein kreatives Team. Ja? Aber das hängt halt wirklich immer so ein bisschen mit davon ab, mit wem du arbeitest. Aber das ist heute natürlich viel besser geworden. Die Autoren haben auch viel mehr Macht, in Anführungszeichen, jetzt Mitspracherecht, als das früher der Fall war. Es gab dann ja auch so eine, vor ein paar Jahren, wie heißt denn das? Oh Mann, da haben Autoren sich zusammengeschlossen, Kontrakt 18, glaube ich, hieß das. Weil die einfach gesagt haben, es reicht, ja, wir haben keinen Bock mehr, hier immer die Vollidioten zu sein, obwohl wir die ganze Arbeit machen. Und die haben dann, also wenn du Teil dieses Kontrakt 18 warst, ne, dann gab es halt bestimmte Bedingungen, die in die Verträge reinkamen. Dass du beim Casting mitreden kannst, dass du Schnittfassungen mitsehen kannst, Auswahl des Regisseurs und so. Also es war schon richtig, richtig dick, wo du sagst, bei einer Serie ist das natürlich Unsinn, weil, ja, also da ist, gibt es immer andere Regisseure und so, und da ist vielleicht, da bist du auch nur Hired Hand, ne?
Ja,
da bin ich Handwerker, das schreibe ich so gut wie ich kann, aber das ist jetzt nicht mein Herzblut. Anders ist das bei einer Geschichte, die du, zum Beispiel Blood and Gold, ne, das habe ich halt als Drehbuch einfach so umsonst geschrieben, aus Spaß. Ne?
Ja.
Und haben wir versucht, das mit einer Produktionsfirma umzusetzen, hat nicht geklappt. In den frühen 2000ern war das halt nicht drin, ja. So einen Film in Deutschland zu machen. Dann habe ich den Roman gemacht. Der Roman war super, lief erfolgreich und damit war das für mich gegessen. Dann hatte aber Peter, der Regisseur, einen anderen Riesenhit auf Netflix und dann sagten die, Mensch, was können wir als nächstes machen? Dann sagt er wieder, naja, da gibt es noch das Buch von Stefan. Und plötzlich, 15 Jahre später, haben wir den Film gemacht. Ne?
Potzblitz, 15 Jahre
Potzblitz,
später.
Potzblitz, ja, dauert
halt. Alter, dauert.
So, genau. Und also das ist immer, immer unterschiedlich. Aber wie gesagt, heute ist es schon mehr so. Also die Autoren haben schon sehr viel mehr, wird es schon sehr viel mehr Respekt entgegengebracht, als das eine Zeit lang der Fall war. Ja.
Wenn man so sich so Dokumentationen über so große amerikanische Serien anguckt, ne, so Game of Thrones oder so halt, ne, da gibt es immer so diese gemeinsame Lesung der Schauspieler mit den Autoren. Weißt du, dass die das Drehbuch zusammen durchgehen und so. Gibt es das auch? Oder gab es das auch bei sowas?
Also beim Clown gab es das nicht.
Okay.
Ja, sonst da haben wir das einfach so durch. Nee, das hat dann später, wir haben das, also wo ich das tatsächlich gemacht habe, bei der Cobra haben wir es später immer gemacht. Mhm. Haben wir es immer einmal gelesen, hier nur mit Erdogan und wer immer gerade der zweite Polizist war.
Das wechselte schnell zum Teil.
Ja, das war tatsächlich, also ich habe, glaube ich, ich weiß gar nicht, habe ich zwei Partner miterlebt? Ich weiß es gar nicht.
Ja,
aber da hat man einfach so gesessen und hat einfach einmal durch das Drehbuch gelesen vorm Dreh, weil da ist ja auch, weiß jemand wie Erdogan, der macht das seit, keine Ahnung, 25 Jahren, kennt diese Figur und so in- und auswendig und er hat dann einfach gesagt, pass auf, das muss ich nicht sagen, oder der kriegt dann halt einfach ein bisschen mehr aus Respekt, einfach auch ein bisschen mehr Mitspracherecht, weil, ne, ich meine, er trägt immerhin das Ding, ja, auch.
Ja.
Und bei der Highland machen wir das auch, da machen wir es aber auch nur mit dem Hauptcast, ne, einfach so, dass dieser ein bisschen, ne, zum Beispiel, da muss die Anwältin spielt, die Christine Artenstedt, weißt du, die versucht sich dann ja auch so genau zu überlegen, wie sage ich das und warum sage ich das. Das hängt auch immer ein bisschen vom Schauspieler ab. Ne? Der eine ist da mehr investiert, der andere sagt, nee, passt schon, ich lese es so, wie es da steht. Ja? Aber das macht schon Sinn, dass man das einmal so durchgeht und dann fallen immer noch Sachen auf und geht es auch viel um Vereinfachung oder dass der Regisseur sagt, pass auf, hier, da haben wir nur einen halben Tag, wir werden die Szene in der Länge nicht drehen können. Wäre cool, wenn wir da irgendwie ein paar Sätze rausstreichen können und so, ne?
Hm.
Und dafür ist es natürlich schon super.
Faszinierend, wirklich. Da ist auch noch, da habe ich auch, der gute Micha hatte noch eine super Frage, die ist ein bisschen abseits vom Clown, aber ich glaube, die könnte dich vielleicht interessieren. Pass auf. Woher kommt der fehlende Mut in Deutschland, sich mit Genre zu beschäftigen?
Ja, das ist ja die Frage, die uns alle umtreibt. Und wie gesagt, ich schätze mich ja schon glücklich, dass ich, guck mal, ich habe angefangen mit dem Clown, konnte pures, schwachsinniges Genre machen, ja, und, aber danach wurde es halt, und das war echt noch die wilde Zeit, ne, danach wurde es ja nicht besser, also es war am Anfang noch wilder, ich habe ja zum Beispiel auch, ich habe so ein Ding geschrieben, ein Pro-7-Film zusammen mit meinem Kumpel Kai, Das Blut der Templer, ist ein Zweiteiler,
Das kommt mir bekannt vorher.
Ja, so ein Schwertfilm, so ein bisschen so Highlander-Style mit so Templerrittern, die sterben können wegen des Blutes Christi. Da haben wir halt richtig auf dich gegangen. Da gibt es Schwertkämpfe. Da waren wir übrigens auch am Set, dann halt eine Woche am Drehort, einfach weil der Produzent ein guter ist. Mhm. Und haben einfach eine Woche in Litauen gesoffen und jeden Tag am Set gestanden. Ja, das war toll, weil ich meine, haben die riesige Krypta gebaut, die unter dem Vatikan ist. Und dann haben die sich da mit Schwertern die Schädel eingeschlagen und so.
Das war so ein Event-Movie, ne, sogar.
Genau, das war diese Zeit, wo ProSieben immer so Event-Movies gemacht hat. Und da war dann irgendwann so, ja, so fette Genrefilme, weil der eine funktionierte, also haben wir einen anderen gemacht. Dann war das aber irgendwann auch durch, dann waren es nur Teenie-Komödien. Und so schwingt das immer. Aber so das reine Genre, das hast du immer gemerkt, vor allen Dingen, also da war es tatsächlich im Fernsehen, im Privatfernsehen mehr, ne? Da gab es mehr, so bei RTL und bei ProSieben, weil ich meine, was die bei RTL in ihrer Anfangszeit für Filme gedreht haben, ja, die existieren ja heute alle gar nicht mehr. Also die absurdesten Sachen, ne? Die heilige Hure, übrigens auch mit Sven.
Der Ring der Musketiere. Kennst du das?
Irgendwas?
Ja, das ist frühe 90er Jahre gedreht. Hauptdarsteller ist Thomas Gottschalk und David Hasselhoff und Cheech Marin als drei der vier Musketiere.
Ja gut, aber da weißt du, was das für ein Film ist.
Ja, ja, der wurde auch nur ein einziges Mal auch von RTL ausgestrahlt und ist seitdem verschwunden. Und das ist so ein bisschen, das und die Tic-Tac-Toe-Pressekonferenz ist so ein bisschen mein heiliger Gral, weißt du, dass ich das irgendwann mal nochmal sehen möchte und so.
Geil, das stimmt, das würde ich auch gerne mal sehen. Ja, oder da gab es auch zum Beispiel High Alarm auf Mallorca über uns, High Alarm, Produktion aber, von Action-Konzept.
Mit Ralf Möller, da kommst du aber richtig noch ran, aber an den Ring der Musketiere, wie das gesagt, einmal ausgestrahlt und dann hast du schon das, du findest so einzelne Ausschnitte und so und dann hast du halt so David Hasselhoff, Thomas Gottschalk und Cheech Marin in der Hauptrolle.
Das ist eine geile Mischung, ey.
Ja, oder das ist total.
Aber das ist so typisch deutsch, das ist so ja, deutsch.
Ja, und das ist, wie gesagt, einmal ausgestrahlt und seitdem ist es verschütt gegangen und allein diese Synopsis waren so vier Folgen, so 92 ist das, im Dezember 92 auf RTL ausgestrahlt worden und das spielt David Hasselhoff, spielt John Smith, D'Artagnan, Thomas Gottschalk spielt Peter Portus und Cheech Marin Burt Aramis. Und natürlich Athos wird von Alison Doddy gespielt. Die spielt Anne-Marie Athos und John Rhys-Davies ist Maurice Treville.
Alter, also, was für eine geile Besetzung. Ja,
was für eine Wahnsinnsbesetzung. Das war wirklich vier Folgen und es steht hier nur drin, die Erstausstrahlung fand im Dezember 92 danach wöchentlich auf RTL statt. Seitdem wurde sie nie mehr wiederholt und ist auch nirgendwo auf DVD oder Blu-ray veröffentlicht.
Ey, und das ist, ich schwöre, ja, das ist so ein Trashfest.
Oder?
Das wäre sicher was für Schläferz, da würden die ausflippen.
Ja, 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 es ist da schwer ranzukommen halt. Ne?
Ja, ja, es gab ja auch diese John Sinclair-Serie auf RTL. Ne?
Ja, das ist so legendär. Eine Co-Produktion, die wurde co-produziert irgendwie RTL, aber die ist tatsächlich in den USA auch nie gezeigt worden. Nur bei uns einmal, wie gesagt.
Na klar, aber wer Thomas, weißt du, das ist so typisch deutsch. Da gab's ja auch früher dann so Kinofilme, so irgendwie Gummibärchen küsst man nicht, wo dann Toni Hillerman aus Magnum mitspielte und dann irgendein Salsa-Tänzer, der gerade in Charts war und also so diese Art von absolut billigen, schwachsinnigen Rotz, da waren die Deutschen ja immer groß drin. Aber wie gesagt, reines Genre. Mhm. So im Privatfernsehen dann manchmal so, aber natürlich auch immer mit diesen Restrictions, die du im Privatfernsehen hast. Wobei, wie gesagt, Blut der Templer war ja eine richtig fette, teure Produktion. Und dann war es aber halt immer schwierig. Das ist ja das, weil ich würde ja den ganzen Tag nur Genre schreiben. Deswegen mache ich ja bei den Romanen mache ich ja nichts anderes. Ne? Da schreibe ich ja genau das, was ich im Film und Fernsehen nicht schreiben kann oder nur ganz selten. Ne? Da kann ich ja machen, was ich will. Und zum Beispiel Blood and Gold, das hieß ursprünglich, es war mal in Deutschland, ne? Das habe ich halt so geschrieben, weil ich gesagt habe, so, ich will jetzt einen Kriegsfilm schreiben, der in Deutschland spielt, der so ein bisschen so einen Western-Flavor hat und ich weiß, ich drehe den, ne? Das ist, soll in Deutschland spielen oder in Deutschland produziert werden. Dementsprechend kann ich nicht 100 Panzer fahren lassen, sondern ne, ich muss mir die Geschichte überlegen. Und da kam mir dieser Western, ne, dieser eine Mann, der nach Hause will, der gehängt wird, immer wieder auf die SS stößt, weißt du, so. Und wenn du dann hatte ich ja das Glück, konnten wir diesen Film machen. Ich meine, der hat irgendwie 12 Millionen gekostet. Ja, du denkst, du schreibst einen kleinen Film und dann weißt du aber erstmal, wie, wenn du das gut machen willst, wie teuer das ist. Und das kann halt nur dann so ein Sender wie Netflix jetzt, die Streamer, die haben ja, also da ist ja jetzt schon seit ein paar Jahren ist ja schon sehr viel mehr Genre aus Deutschland gekommen. Noch nicht so viel Gutes, wie man sich wahrscheinlich oft erhofft hätte, ne? Aber weil das Problem ist aber oft, dass das so, die Deutschen haben immer so eine Tendenz, das so Action so komisch zu überdenken, zu was ich vorhin schon mal meinte, so mitgetragen, immer so verkopft, ne? Also das ist so ganz selten dann und also Peter hatte ja diesen Vampirfilm gemacht, Blood Red Sky, ne? Für
mit
Netflix.
Dem Flugzeug, ne? War das
genau, ja. So, und das ist halt, wo ich sage, das ist, ob du das jetzt gut oder schlecht findest, aber ich sage, das ist pures Genre. So muss ein Genrefilm sein.
Absolut.
Da ist nichts, weißt du, so. Und aber bis die Deutschen mal an so einem Punkt sind, dann vorher immer, ja, aber könnte man nicht und hasse nicht und tralala. Und es war halt so eine Freiheit, die du bei Netflix echt genossen hast, auch mit Blood and Gold, ne? Das war die geilste Erfahrung. Die haben dieses Drehbuch gelesen und gesagt, ja, alles klar, mach das und haben uns machen lassen. Ja?
Ich habe das in einem Interview von dem Peter Thorwart gesehen, dass er irgendwie gesagt hatte bei dem Red Eye, also du weißt ja, ne? Also was, dass er irgendwie 15 Jahre versucht hat, durch Filmförderung den finanziert zu bekommen und es nie geklappt hat und Netflix es dann sofort gemacht hat, den Vampirfilm im Flugzeug.
Ja, so war es. Ja. Der Peter hat immer, der ist ja auch so eine Rampensau und der hat ja keinen Bock, so irgendwas zu inszenieren, was er nicht im besten Falle selbst geschrieben hat. Also Blood and Gold war echt die Ausnahme, ja, weil wir haben damals, da hat er hier in Berlin gewohnt und wir sind Freunde und dann hat er das gelesen und meinte so, oh, das wäre doch was, das könnte ich doch inszenieren. So, und dann haben wir das damals mit der Raptech versucht und es war halt einfach nicht zu schaffen. Zu der Zeit hat Tarantino dann hier Inglourious Basterds gedreht und wir standen hier in unser scheiß Drehbuch, mein Drehbuch wollte keiner, wir kamen da nicht durch. Wobei Peter damals die Idee hatte, für den Bad Guy, für den Nazi, Christoph Waltz zu casten.
Oh, geil.
Und eine Woche später hören wir, dass Christoph Waltz den Nazi bei Tarantino spielt. Ist wirklich so, kein Scheiß. Peter hat gesagt, hör mal, da gibt es diesen Typen, der wäre eigentlich nicht schlecht. Das ist ja manchmal so, ne? Und wir haben sogar Eli Roth dann hier auf einer Party kennengelernt, lustigerweise, weil die waren ja alle in Berlin, ja?
Oh ja.
Aber so, und dann mussten erst diese Jahre ins Land gehen und der Peter ist halt hartnäckig und hat das dann mit seinem Vampirfilm dann über Netflix dann geschafft. Der war vorher bei allen möglichen Studios, auch in Amerika, immer wieder hofiert und tralala und kann da den vielleicht mit Mila Jovovich drehen. Aber das ist so kompliziert alles, ne? Selbst auch da. So, und dann hat das halt geklappt. Dann kam noch natürlich noch Corona dazu. Da hatte Netflix ja eh gerade so einen Höhenflug, ne?
Ja.
Und dementsprechend dann, so, und dann haben die Blood and Gold gelesen und haben gesagt, ja, alles klar, so, macht mal. Ne? So, ist fertig. Schon
geil, ne?
Und das ist aber jetzt wieder vorbei. Jetzt ist es wieder anders. Jetzt ist es bei Netflix, der Peter und ich schreiben gerade auch was. Aber es ist schon wieder schwieriger, ne? Also, weil es hat auch immer mit viel Geld zu tun und dementsprechend viele Meinungen und so, ne? Und dann muss man doch länger überlegen. Aber trotzdem sind die natürlich, was Genre betrifft, kannst du eigentlich am besten mit den Streamern arbeiten. Ne?
Ja, das glaube ich.
Weil die weißt die Kohle haben und natürlich auch einfach diesen Bedarf, weil die sagen, das sind die Art von Filmen, die Leute bei uns gucken. Ne?
Ja, definitiv. Aber weißt du, da das führt mich zu dem Clown auch zurück. Als ich da jetzt diese erste Staffel gesehen habe, war das wie so eine Zeitreise zurück in die 90er. Ne? Auch genau. Mit diesen ganzen schönen Sachen, die da so war. Weißt du, dass dann Claudia, die macht, dann ist dann einerseits Journalistin, dann aber auch irgendwie anscheinend so eine Art MTV Moderatorin und moderiert dann auch irgendwie von irgendwelchen Musikfestivals und so, springt dann auf ein Motorrad und hat dann irgendwie eine Funke im Kopfhörer, im Helm und telefoniert gerade mit Max, der aber gerade irgendwie ein paar Gangster mit dem Motorrad verfolgt und schließt quasi zu ihm auf und dann verfolgen sie die gemeinsam mit dem Motorrad und da dachte ich mir, sowas habe ich seit Fast and Furious 8 nicht mehr gesehen und das haben die einfach so in den 90ern gemacht und es ist so, es hat einfach so eine erfrischende, einfach, es ist einfach irgendwie geil und es hat halt unheimlich diesen Spirit von, weißt du, die 90er, so gefühlte Freiheit und der endlose Sommer, so wie die 90er für uns gewirkt haben, so ein bisschen halt, ne?
Ja, und vor allem, das meine ich, einfach so dieser Spaß, also weißt du, nicht so wie, wie du sagst, hä, warum ist hier jetzt Moderatorin?
Ja,
und, hä, und dann, who cares, scheißegal. Ja,
weißt du, und dann hat das alles so zusammen, sie moderiert dann halt irgendwie von diesem Musikfestival und jetzt gibt es exklusive Videoaufnahmen von unserem Helikopter und dann schaltet zu Dobbs, der im Helikopter über dem Musikfestival schwebt und dann diese noch mit der Kamera Aufnahmen von oben macht. Sie springt aufs Motorrad, Helm auf, funkt wie auch immer das technisch ging über ihren Helm halt zu Max. Er sagt, ich kann gerade nicht, wir müssen unser Treffen verschieben, ich verfolge gerade so ein paar Typen. Ah, ich habe euch gerade vorbeifahren sehen, ich komme mal dazu. Schießerei beginnt. Großartig. Weißt du, ich glaube, das ist auch eine Leichtigkeit, die würdest du heute, ich glaube, das traut sich heute keiner mehr.
Das meine ich ja, du würdest heute halt, würdest es viel mehr überdenken. Also man hat das damals halt auch so ein bisschen aus so einer Naivität und Unerfahrenheit gemacht. Und ich meine, selbst damals hat man wahrscheinlich, oder haben viele gesagt, so, ne?
Ja,
wie, was für ein Schwachsinn, wo kommt sie jetzt her? Aber das war ja diese Serie, die hatte ja nie den Anspruch, was anderes zu sein, ne? Das war halt so eine, das war wie ein Comic, ne? Das war halt ein totaler, wirklich noch so naiver, kindlicher Comic, ne? Und das hast du heute, weil selbst heute sind ja selbst die Comic-Serien sind alle sehr schwer und, ne?
Ja, ja.
Also ist ja auch cool, dass vieles ist so naiv, könntest du heute wahrscheinlich so auf Witze nicht mehr gucken, ne? Aber
ja, das mag sein, aber ich fand, weißt du, auf der einen Seite hat man so einen schwermütigen Background, den wir ja in jeder Folge erzählt bekommen mit irgendwie alles ist tot, seine Eltern sind tot, seine Familie ist tot, sein bester Freund ist tot, aber ihm geht's eigentlich ganz gut, ne? Weißt du,
ja, und da gab's ja auch nie, da gab's auch nie eine Entwicklung oder so,
ja,
ne? Also
ja. Er wirkt auch nicht so schwermütig und so halt, ne? Heute wäre das, glaube ich, wäre die Figur eine sehr, 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 weißt du, so wie in dem letzten Batman-Film, weißt du, so auch
unter der Maske. Ja, genau. Du würdest
auch unter der Maske bist du noch schwarz geschminkt.
Genau, weißt du würdest jetzt die ganze Zeit versuchen, so einen realistischen Ansatz zu finden. Und mit dem kommt dann halt auch diese Tiefe und Düsternis und tralala. Und und dieses Leichte. Also es gab ja so ein paar Dinge, die wurden immer hochgehalten. Das war ja zu der Zeit einfach, und das sind auch die Filme, die mich so geprägt haben. Deswegen habe ich ja auch diese Hollywood-Kills-Romane geschrieben. Weißt du, so Lethal Weapon, Last Boy Scout, so diese Art von Action, so character-based, ja, wo es einfach darum geht, das sind coole Typen, die haben Spaß, ist auch trotzdem emotional, ne? Aber da geht es nie so um so einen wahnsinnig schlauen Fall oder irgendwas, sondern einfach um Spaß. Und selbst die Lethal Weapon-Filme, die wurden ja auch immer größer. Und, ne? und trotzdem hat es immer funktioniert. Das war halt einfach so die Zeit, ne? Der Dominik sagte heute Morgen in dem anderen Podcast oder gestern auch nochmal so, sagte, naja, diese Art von Film gibt es ja gar nicht mehr, ne? Mhm. Und das stimmt schon, es gibt zwar noch Actionfilme, aber die sind halt auch alle immer, haben die so eine Schwere, ne?
Ja. Das geht nicht unter totem Hund.
Ne? Genau, immer so diese.
Der geht nicht einfach los, weil er sauer ist, sondern da muss was richtig Schlimmes passiert sein. Ne? Und da muss er immer noch.
Gut, das ist der Klassiker, das braucht man irgendwie, ne? Und dann, John Wick hat es natürlich lustig auf die Höhe geführt, damals in dem ersten Film mit dem Hund, der aber natürlich
war aber auch hart.
Genau, und der von der toten Frau war ist, da war natürlich die Connection zu den Menschen, ne? Aber das war natürlich, war ein super, super Ding, ne? Weil klar, so ein blöder Hund ist ja auch immer so, das ist so ein Gag, der ist ja so, dass die Leute scheren sich im Film mehr darum, wenn ein Tier stirbt, als wenn ein Mensch stirbt.
Ne? Ja, deshalb ist der Independence Day, hat er es auch geschafft, vor der Explosionswelle noch in die Ecke zu kommen.
Genau, du musst immer, und wenn du den Hund tötest, dann musst du dir schon genau überlegen, warum, ne?
Ja, also geht gar nicht. Also es fasst so bei mir was an, weißt du?
Ich habe das letztens auf einer Buchmesse, kam eine zu mir und sagte, ja, ich habe den ersten Rondo gelesen, finde ich total geil, aber dass du den Hund tötest, dann habe ich überlegt und dann fiel mir ein, in dem Roman werden zwei Hunde getötet, einen tötet Rondo und einen tötet anderen. Und da habe ich nie drüber nachgedacht. Ja. und es bleibt immer gleich.
Krass, ne? Ja, das ist so. Wir haben ja jetzt schon drüber geredet, dass du so viel Folgen geschrieben hast, aber gegen Ende der Serie wurde es weniger. Ne? Du hast auch vorhin gesagt, ihr seid irgendwie nach 2-3 Jahren irgendwie raus, so ein bisschen, ne?
Ja, genau. Ich muss selbst überlegen. Das war ja, wir haben 97 angefangen, glaube ich. Also wir waren im Februar 97 auf diesem Seminar in Los Angeles und dann, glaube ich, im Sommer saßen wir, da waren wir beim Clown vorstellig und waren plötzlich Clown-Autoren, ja?
Hast du die Maske mal aufgehabt?
Nee, tatsächlich nicht.
Verdammt.
Ich glaube nicht.
Die haben sie so gut durchgezogen, die Maske. Ist kein Redesign und so. Auch im Film noch dieselbe.
Ja, das stimmt. Und wir haben die dann, wie gesagt, dann haben wir das geschrieben. 97, 98, 99, 2000. Da muss ich überlegen, weil genau, 2000. Ja. Genau, dann haben wir halt beide so angefangen. Christian hat mit Lamborg. Da war er mal kurz so ein bisschen weg, weil das anfing. Und ich habe dann auch so einen Low-Budget-Film gedreht. Für den war ich dann 4 Wochen in Amerika. Weißt du, ich musste so einen New York Film Academy so einen Kurs machen, damit man irgendwas vorweisen konnte. Und bin dann da hängen geblieben. Und da war der Clown aber auch schon, glaube ich, vorbei. Und dann habe ich zu der Zeit, da hatte ich so eine romantische Komödie so geschrieben, On Spec. Daraus wird dann so ein Sat.1 TV-Movie, das war mein erster Film so, ne, so ein Sat.1-Film, so eine romantische Komödie. die viel schmutziger war natürlich in meinem Original als dann im Film, aber
das glaube ich.
Und dann haben wir halt so versucht, natürlich auch andere Sachen zu machen und einfach, weil ist ja klar, irgendwann ist so eine Serie vorbei. Naja, und dann war das, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war dann schon vorbei, als ich 2000 nach Amerika ging. Also ich habe dann, wie gesagt, noch 2 Folgen mit Mikkel geschrieben und eine sogar alleine, ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe die Drehbücher auch leider gar nicht mehr, ey.
In der letzten Staffel stehst du tatsächlich nur noch mit der ersten Folge mit drin und so. Also es wird merklich weniger mit den letzten beiden Staffeln.
Wir haben dann irgendwann alle halt auch andere Sachen gemacht. Ne? Und dann war die Serie aber auch irgendwie sowieso vorbei. Mhm. Und aber wie gesagt, da weiß ich selbst gar nicht mehr, wie genau das so war, warum wir. Aber wie gesagt, wir haben andere Projekte gemacht und nebenbei und so ein bisschen entwickelt, ja, mhm. Und wollte auch mal was anderes machen, naja, und dann war es vorbei und dann war es halt eine geile Zeit und wie gesagt, dann habe ich über Lasko, habe ich ja dann tatsächlich erst, das ist ja wieder viel später, Lasko habe ich ja dann 2005 oder so geschrieben.
Ja, das war später, ja.
Da bin ich dann, und das war dann lustig, und durch Lasko bin ich dann, weil der Producer ist dann zu Cobra gewechselt und da bin ich noch bei der Cobra gelandet, dann habe ich damals noch so ein paar Folgen Cobra geschrieben. Mhm. Aber das funktioniert natürlich anders als beim Clown. Nichts kam an den Clown ran.
Das glaube ich, so die Freiheit, das hört sich wirklich so an. Aber das ist so ein geiler Werdegang. Erst habe ich den Clown geschrieben, dann kam ich zu Lasko, der Faust Gottes, und dann bin ich bei Cobra 11 gelandet.
Witzig. Also es ist ja auch, ich habe echt so durch alle Genres mich geschrieben, ne? Auch dann, was ich so an Filme, ich habe Komödien geschrieben und so. Das ist ja dann oft so, also weil ich mag ja auch Komödien, ne? Und da waren so, keine Ahnung, du versuchst ja alles. Und die Fernsehsender, die waren ja, also ist ja krass, die machen ja alle kaum noch was, ne? Mhm. Oder jetzt wieder mehr, aber anders. Aber da gab es dann immer diese Wellen, ne? Wie gesagt, ProSieben, wir machen jetzt mal diese Eventfilme. So, dann hast du Glück gehabt, kamst du mit diesem Eventfilm da rein, ne? Mhm. Da haben die nur so Teenager-Komödie gemacht. Das war so nach American Pie. Plötzlich haben die nur so, so Teenie-Fick-Filme gemacht. Und dann war es wieder was anderes. Und dann, keine Ahnung, man eiert halt so durch, weil du bist ja dann in vielen Dingen einfach nur Auftragsautor, weil du halt einfach arbeiten musst, ne, und Geld verdienen. Und dann guckst du, was so kommt, ja. Mhm.
Ja, es ist, aber trotz alledem muss man schon sagen, ist es schon faszinierend, dass RTL zu der Zeit solche Sachen gemacht hat.
Weißt ja, du, meine, ey, Alter, die ja. haben wirklich, ich würde gerne mal, die haben verrückte Filme da entwickelt. Die hatten ja damals, war der Fiction-Chef, das war ein Amerikaner, der hieß Sam Davis, der ist immer noch in Deutschland, der, glaube ich, eine Produktionsfirma. Und der war halt so, ne, der kam halt so mit so einer amerikanischen Energie da rein.
Mhm, ja.
Und der hat auch mal ein Buch geschrieben, glaube ich, der nennt sich selbst so der Erfinder des TV-Movies in Deutschland. Weil das gab es vorher halt so nicht, ne? Und der hat so zu seiner Zeit bei RTL, wie gesagt, da gab es einen Film, der hieß Die Heilige Hure. Das war mit Sven Martinek und Susanna Simon. Und das war jetzt so eine Liebesgeschichte, wo sich dann Sven Martinek ist wie so ein Restaurateur und er verliebt sich an diese Nonne und dann vögeln die im Beichtstuhl. Ja, das hatte dann alles so hier, weißt du, diese Erotikfilm-Vibes der 90er, so Basic Instinct und so. Man hat ja alles nachgemacht, ja. Dann gab es 7, da gab es dann auf ProSieben dann irgendwie so einen Film mit Klaus Löbitsch, irgendwie da hat es nur geregnet. Weißt du, ganz klar 7. Ja. So, also man hat halt alles nachgemacht. Und dann war eine Zeit, da war Horror, was ich auch so alles an Entwicklungen mitgemacht habe, ne, die dann am Ende nie existiert, also nie wurden, ne, nie umgesetzt wurden. Das ist halt normal, ne? Und dann, ich bin dann einmal noch in diese Action-Schiene reingekommen mit dem Clown. Oder wie der Clown, da wollten wir für ProSieben sowas machen. Das war dann eigentlich gedacht als Serie. Die banalste Idee, das war der Arbeitstitel war Crazy Partners. Ein richtiger Scheißtitel. Mhm. Aber am Ende blieb der Arbeitstitel blieb der Titel, Crazy Partners. Und das war halt absolut 0815, das war dieser coole Bulle in Berlin, der immer eine große Fresse hat, aber der sollte halt so ein bisschen assi sein, ja, so ein bisschen so ein Schmierlappen, aber lustig, und der kriegt dann so eine steife, versnobte Partnerin, und ansonsten ist es so Action, wirklich so im Stile von Lethal Weapon, also einfach so, du weißt von Anfang an, wer die Bösen sind, es geht eigentlich nur um Action. Hat total Spaß gemacht zu schreiben, hatte leider total miese Quote, wurde nie zu einer Serie, ja.
Okay, das sagt mir auch nichts.
Ja, das war ein Film, ne, der lief, und dann die Filme siehst du ja dann auch nicht mehr wieder. Also ich wüsste auch nicht, wo ich die kriege.
Ja.
Also ich habe irgendwo einen Ordner, wo ich tatsächlich versucht habe, so die meisten meiner TV-Movies oder so irgendwie irgendwann mal so im Internet zu finden, so als Rips und um die zumindest mal so zu haben. Ja. Teenie-Komödien, 29 und noch Jungfrau und weiß der Kuckuck was. Ja.
Guck mal, ich hätte echt zum Beispiel gedacht, dass man wenigstens das irgendwie bekommt, dass man so das fertige Produkt dann irgendwie dann doch irgendwie, weiß ich nicht.
Überhaupt nicht.
Auf einer Disc kriegt oder irgendwie so.
Nee, also wenn du nett fragst vielleicht, selbst dann musst du noch betteln.
Mit Werbung. Ein VHS mit Werbung.
Also ich habe das, ich weiß irgendwo, ich habe irgendwo eine DVD rumfliegen von Crazy Partners. Ich glaube, ich habe auch eine von 29, nee, von Zivile Jungs. Das war so eine Komödie über Zivis, auch ProSieben. Das war halt,
ja. Zivile Jungs ist super.
War ein super Titel, ne? Hat auch Spaß gemacht. War so eine Komödie über Zivis im Altenheim.
Zivile Jungs.
Aber außer natürlich dann, nee, aber zum Beispiel, wo das nicht der Fall ist, ist, wenn du mit guten Leuten arbeitest, wie mit der Redback-Film zum Beispiel, das ist der Christian Becker, der Produzent, das ist eine große, weißt du, die haben auch jetzt hier diese Jim Knopfer-Filme gemacht und so. Also der Christian ist halt auch ein Nerd, der ist einer wie wir, der ist nur Filmproduzent geworden.
Ja.
Der ist nur Filmproduzent zu werden, um all die alten Filme, die er in seiner Kindheit geil fand, jetzt nochmal selber zu machen. Ja, so ungefähr. Mit dem er Blut der Templer gemacht, der war im Prinzip auch der Produzent von Blood and Gold. Und da war es so zum Beispiel, als der Blut der Templer gemacht hat, hat er dafür gesorgt, dass es eine DVD gibt, eine ab 16 DVD mit die blutige Fassung, ne? weil Viertel nach 8 musste immer ein bisschen schneiden, ab 12. Dann hat er dafür gesorgt, dass Wolfgang Holbein unser Drehbuch adaptiert zu einem Roman.
Geil.
Und es gab einen Comic.
Geil.
Weißt du, so ist der Christian. Und das kriegst du dann alles zugeschickt und doppelt verpackt und noch. Und der ist so ein Typ, der vergisst dich nie als Autor oder so. Ne? Überhaupt niemand vergisst der. Ne? Der ist immer, weil er einfach Nerd ist. Ne? Und der hat zum Beispiel für Blood and Gold hat er dafür gesorgt. Dann hat er gesagt, ich will ein Filmplakat für Blood and Gold, obwohl Netflix diese Plakate ja selber macht, ne? Oder über so große Agenturen. Und dann hat er gesagt, ich will, dass wir ein Plakat kriegen von Renato Cassaro. Ich weiß nicht, ob der was sagt.
Nee, jetzt nicht.
Das ist der größte Plakatmaler, ein Italiener, der hat in den 80ern und 90ern jedes fucking deutsche Filmplakat gemacht. Ob das Rambo ist oder was auch immer.
Geil.
Google mal Renato Cassaro.
Ja.
Der hat alles gemacht und der Typ ist jetzt, keine Ahnung, er ist fast 90 und der hat vor 2 Jahren für Blood and Gold hat der ein Gemälde gemacht. Also der hat praktisch uns ein extra Filmplakat gemacht für Blood and Gold. Und das ist halt so einer, das ist halt der Christian Becker, ne? Der macht halt solche verrückten Sachen.
Oh, ich sehe es hier, hier Terence Hill und Bud Spencer Filme für eine Handvoll Dollar hat er gemacht und so hier für Tarantino hat er hier Once Upon in Hollywood hat er noch gemacht, das Plakat und so, Wahnsinn.
Alles. Der hat Angel immer noch, Heart, wow. Ja, der ist halt so eine Koryphäe, das ist so diese Zeit, ne? Da gab es den und so ein paar andere, der hat wirklich in den 90ern und 80ern jedes scheiß Filmplakat von dem, also hier in Europa, ne? Der hat die alle und ruckzuck mal so gemalt, ne? Und dann hat er hier, wie gesagt, dann ist der dann aus Italien mit seiner Frau mit 85 rübergefahren, unser Plakat, das Gemalte im Kofferraum, ja?
Geil.
Und hat das bei der Red Pack dann abgeliefert, so, also wirklich, wirklich cool.
Wahnsinn, echt, wirklich, das ist echt Wahnsinn.
Aber wie gesagt, das ist halt, wenn du solche Produzenten hast, der Christian ist halt auch umtriebig, ne, der hat gedacht, okay, wie kann ich es noch vermarkten, ne, noch als DVD, und der hat sich halt die Rechte dann daran gesichert, weil war Partner in so einer DVD-Firma. Aber sonst bei so TV-Movies, ja, da musstest du halt auch sagen, bitte irgendwie, ich hätte gern irgendwie, ne, eine Disc.
Eine VHS.
Ja, genau. Ey, bei Action hatten wir echt noch VHS in der Tat.
Ja, klar. Ja, natürlich.
Und hinterher immer aber Ausspielungen auf CDs und so.
Ja. Super Video-CD.
Aber heute ist es ja auch viel einfacher, ne? Also heute kriegst du auch einen Link geschickt und so. Also heute ist es natürlich schon alles anders.
Ja, aber dadurch, dass gerade Streamer ihre Dinger oft nicht mehr digital raus, also nicht mehr auf Disc oder so rausbringen, können die auch halt irgendwann wirklich mal weg sein halt und so. Ne?
Ja, ey, also ohne Scheiß, das ist auch immer noch meine größte Sorge bei Blood and Gold, ne? Also ich glaube, der Christian ist da auch dran, der würde natürlich gerne eine DVD machen, ne? Oder eine Blu-ray. Die haben das bei, ich glaube, im Westen nichts Neues, also die Netflix Produktion, ne, die Neuverfilmung, die haben, glaube ich, tatsächlich eine Blu-ray. Aber das kann sein, ja. Gibt es aber wirklich selten. Das hängt dann echt, glaube ich, auch so ein bisschen dran, inwiefern Netflix bereit ist, das zu machen oder dir die Rechte gibt oder so, aber der Christian ist da dran und dann ist der auch immer gleich dann und dann machen wir noch Audiokommentar und hin und
her. Ja, super. Das ist gut. Ja, sowas ist dann gut, wirklich. Ja?
Ja, sonst kannst du echt nur versuchen, dir irgendwie eine digitale Kopie irgendwie so zu ziehen,
ja, damit zu sichern, du den Film hast. Das ist dann wirklich der Begriff deiner Sicherheitskopie halt.
Ne? Aber ist halt auch schwer, ne?
Also, ja, klar.
Ich wüsste jetzt auch nicht.
Ja. Eine Sache wollte ich noch fragen. Du hast vorhin mal was so in so einem Nebensatz gesagt, so ein Crossover. Gab es da mal Pläne für so ein, weiß ich nicht, Cobra-Clown-Crossover?
Ja, ich glaube, beim Hermann war das immer im Kopf. Ne? Und das war, wie gesagt, irgendwann mal auch der Gedanke für so einen Kinofilm, wo er dachte, man könnte doch diese beiden Serien koppeln als Crossover-Kinofilm. Mhm. Wäre sicher keine schlechte Idee gewesen. Hätte man, auch als die Serie noch lief, hätte man einfach mal so eine Crossover-Folge machen können.
Ja, ne? das hätte ich, glaube ich. Die haben ja gerade auch hier, Cobra hat ja auch immer so diese, ich bin ja so ein Fan von Pilotfilmen und so. Und die hatten ja häufig so, auch bei Staffelauftakt, auch so 90 Minuten halt und so. Ne?
Genau.
Und wie gesagt,
genau.
Der Clown hat zwei Pilotfilme im Prinzip.
Das muss ja, genau, weil der erste Film war ja nur so ein Film, wo da haben sie ja selbst nicht, ne? Damit gerechnet, dass das dann so ein Hit ist und dass sie plötzlich eine Serie kriegen, ja.
Ah, ist schon krass, wirklich. Ja, Stefan, ich glaube, da sind wir erstmal so durch, ne? Oder hast du noch
was, was
du ganz dringend loswerden möchtest?
Nee, ich überlege, ich habe schon, also, das ist ja lustig, das ist ja so in den Kopf gebrannt, aber so die besten oder die wichtigsten Dinge haben wir durch. Das sind ja, wie gesagt, Anekdoten gibt es da zuhauf und da fallen einem immer noch mal wieder neue ein, ne? Aber einfach so über den Clown und wie das so entstanden ist und wie wir das so gemacht haben, da haben wir, glaube ich, das Wichtigste alles abgehandelt.
Ja, ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht uns irgendwann nochmal zusammenkabeln, vielleicht nochmal ein anderes Thema oder so.
Du, total gerne. Ich mag sowas total gerne.
Ja, man kann dich auch unter anderem hier beim guten Dominik, den hast du vorhin erwähnt, beim Action-Kult-Podcast, da warst du ja auch in mehreren Folgen zu Gast, unter anderem Rambo, Last Boy Scout und so halt, ne?
Genau, wir haben Rambo gemacht. Wir haben Rambo machen wir alle, also wir haben Rambo 2 haben wir schon aufgenommen.
Ah, cool.
Sehr Rambo gut. 3, nehmen wir machen alle Rambo-Filme.
Ja, sehr gut. Ja. So will ich
und das machen. Und dann hat er, ich weiß gar nicht, er ist ja über Hollywood Kills, über mein Buch auf mich gekommen. Mhm. Und dann hat er netterweise, dann war er natürlich so eine Folge über Blood and Gold gemacht. Mhm. Und dann eine über Hollywood Kills, wo wir dann gekoppelt haben mit Buddy-Movies, ne? Und ja, das macht einfach total Spaß. Also, das ist
voll super.
Sehr gerne.
Sehr, ja, ich verlinke das auch in den Shownotes, dass man sich das auch nochmal anhören kann. Es ist sehr empfehlenswert, sich das anzuhören. Ja, und dann würde ich mich, wie gesagt, freuen, wenn wir irgendwann nochmal zusammenfinden und nochmal einen Podcast aufnehmen. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ja, absolut. Mir auch. Wie gesagt, ich bin immer offen für jeden Schwachsinn. Da gibt es auch viele, viele lustige Themen, die man abhandeln kann.
Sehr schön, sehr schön. Ja, dann in dem Moment fällt mir noch ein, nochmal lieben, lieben Dank an den guten Micha, an den guten Nerdpunk für die ganz vielen tollen Fragen, die er heute eingereicht hat und an dich natürlich
fürs
dabei sein für die Fragen, für die Beantwortung und so und wie gesagt, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Danke.
Alles klar, liebe Leute, dann in diesem Sinne, macht's gut, tschüss und ciao.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.